Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 303, heute mit Felix.
Felix,
Gott,
der eine Felix, Felix wollte was sagen, aber ich habe vergessen, was der andere, was das war.
Irgendwas mit alte Leute früh ins Bett oder so. Aber
ja, das irgendwie so. Wir versuchen das später nochmal.
Irgendwie lustiger.
Ja, okay. Toll. Also scheinbar seid ihr nicht so gut drauf hier oder was
doch,
heute?
Doch, doch, top.
Ach so, okay. Gut. Ich wollte ja nur mal checken, wenn ihr schon gleich beim Anfang einschlaft oder ich einschlafe, weil ihr.
Okay, wir machen das jetzt so. Ich mache immer den ersten Felix. So, jetzt haben wir es festgelegt hier.
Genau,
in der
ich
Folge.
Mach hier immer der erste Felix.
Hä?
So, jetzt haben wir es festgelegt.
Hä? Oh Gott.
Geh weg. Geh weg, zweiter Felix.
Selber zweiter
Felix.
Du musst
immer der zweite Felix bleiben.
Excuse me?
Tja, einer war zuerst da.
Ja.
Ihr könnt euch das jetzt
ja, einer überlegen. Geht auch zuerst.
Was, ins Bett oder was? Weil so alt ist.
Naja, ah, aber das bin ich.
Ja, merkst du was?
Merke ich selber, ja.
Ja, ja.
Gar nicht mal so schlau.
Gar nicht mal so schlau. Kommen wir zum Blast from the Past. Zu unserer ersten Kategorie. Und was ist los?
Was passiert?
Sicherheit. IT.
Sicherheit. Computer. Achso, das hat wahrscheinlich keiner von uns reingeschrieben, oder?
Doch,
ah, nee. Das hat wahrscheinlich der Markus reingeschrieben. Wenn der Markus sich da überspringen wir das Ganze.
Nee, aber ich kann hier zu IT-Sicherheit, ich habe hier dieses Buch gelesen hier, wie heißt es, Blackout? Kennt ihr das? Von?
Nee.
Ja.
Wie heißt der Typ? Elsner, Elsner irgendwas, oder?
Frank Elsner.
Heißt er Frank? nee, das war der, hier,
sorry.
Das war der andere. Hier Blackout und das ist
bin geschrieben leider
von
raus.
Elsberger, ja. Mark Elsberger.
Mhm. Fast Elsner, nicht so weit weg.
So close. Blackout Tomorrow Will Be Too Late ist so ein Buch. Habe ich gelesen, geht es auch irgendwie um IT-Sicherheit und um Stromausfall und so. Ist irgendwie von 2012. Also könnte man sehr gut mal gelesen haben. Ja. Finde ich, kann ich gern recommend. Habe ich interessant gefunden. Geht so um Leute, die Stromzähler hacken und so. Und keine relevant, weil hier diese smarten Stromzähler und so sich schon ein bisschen verbreiten und
was heißt verbreiten? Du musst sie einbauen, hilft ja nichts.
Genau, du musst sie
also
einbauen.
Ja, also in Deutschland ist es zumindest so, dass so wenn du eine Solaranlage hast, musst du den Smarten haben und wenn du keine hast, kriegst du so zumindest so ein halb smartes Gerät da, was nicht unbedingt am Internet hängt, aber trotzdem wahrscheinlich von der Ferne ausgesteuert werden kann.
Genau. Yep. Und da. Das ist auch die perfekte Überleitung zu hier Sensorensteuerung. Leute haben gefragt, was wir so einsetzen für Sensorensteuerungszeug im Home-Automatisierungsbereich und ich habe hier mal nochmal gelistet, hier für Temperatur habe ich diese DHT 11 und 22.
Ist und DHT 11 dir tatsächlich genau genug? Weil ich finde die relativ shitty eigentlich. Wenn, dann DHT 22 oder
ich hab
was?
Halt, ja, ich habe halt noch welche rumliegen und ich
ach so, ja, okay.
Benutze
na gut,
die
wenn
halt
man die hat, sind die glaube ich okay.
Die Auflösung ist nicht so gut, aber zum ungefähr sagen, wie warm es irgendwo ist, das reicht halt.
Hm. Auf wie viel können die genau? Auf 0,5 oder sowas? Die sind relativ schlecht.
Ja, ich glaube sogar nur auf ein ganzes
oder auf
Grad 1? Sogar. Ja,
auf
ja.
1 Grad? Ja, okay, na gut.
Ja, ja. Aber also es kommt mir halt echt auch nicht so drauf an, ob es irgendwie 23,2 oder 23,7 Grad ist. Es geht mir halt mehr drum, ist irgendwie 23 Grad oder ist es 18 Grad in der Wohnung?
Na gut, wenn dir das reicht, dann ist der bestimmt super.
Ja. Ja, nee, also und so im Vergleich zu, also ich hab halt so ein bisschen beides, weil ich habe einfach noch halt die alten rumliegen gehabt und sie einfach wegzuwerfen war dann auch ein bisschen schade.
Nee, wenn man die hat, kann man die auch irgendwo mit reinstecken.
Das ja, also ich würde jetzt neu, würde ich mir auch, ich glaube, ich würde mir keine neuen DHT 11 kaufen, aber wenn du die halt hast, sind sie ganz okay.
Ja. Also aber was ich da empfehlen kann, sind die BME 280. Die sind ganz cool und die sind nicht so teuer. Die können Temperatur, Pressure und Humidity, und das ist für die meisten Sachen eigentlich gut genug, sind ziemlich genau und funktionieren out of the box. Also das ist, was ich bei mir ein paar Mal habe. Ja, genau.
Nice.
Die finde ich ganz nett.
Genau. Muss ich mir auch mal anschauen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, die ist alles teurer geworden.
Ich glaube, das Ding ist hier, MicroPython hat halt super Support für DHT-Sensoren. Darum habe ich mir die, glaube ich, mal geholt. Ist eine, keine Ahnung, ob das für die BME 280 auch gilt, aber vermutlich kann auch nicht Rocket Science sein.
Warte, hier, ich glaube, du kannst einfach direkt nehmen. Die werden mit I2C angesprochen. Und
ja, aber es, für
oh, warte, für, nee, jetzt ist ein Part of Standard MicroPython, na gut.
Ja, für die DHT kannst du wirklich einfach so irgendwie so Import
DHT
von irgendwo
und dann
DHT 11 oder ja. 22 machen und dann kannst du das initialisieren mit an diesem Pin hängt. Mhm. Und dann kannst du da ein Measure drauf aufrufen und dann kannst du da halt Temperatur und Humidity aufrufen, okay, und bekommst du da Werte raus.
Nee, ist cool.
Hat wirklich so mit drei Lines of Code. Aber ja, hier das bisschen I2C könntest du halt auch irgendwie in der Library raus. Gibt's vermutlich auch schon ganz viel Fertigzeug. Und ganz, dann,
also einmal gegoogelt, war jetzt auf jeden Fall irgendwas schon mal. Und das ist halt bei ESP Home gibt's ja einiges an Support und das BME 280 ist halt, was bei mir gut funktioniert hat.
Mhm. Ja. Was ich mich da gefragt habe, wie verifizierst du, wie gut so ein Sensor ist?
Ja, wenn du einfach mehr Sensoren hast und die machen alle ungefähr das Gleiche.
Ja. Genau, das mache ich halt auch und irgendwie hier, ich vergleiche das halt auch gegen diese klassischen Temperatursensoren, die man sich halt sonst noch, die man sonst noch rumliegen hat, die halt nicht so smart sind.
Ja.
Aber wie genau das ist, das halt so ein bisschen so, was weiß ich. Das ist halt schwierig, also, ja, finde ich irgendwie schwierig, irgendwie, also eigentlich müsstest du ja so ein, wie heißt das? Ja, irgend so ein validiertes Temperaturmessgerät haben oder so, um zu sagen, ob das denn ungefähr sein kann oder wie viel das deine Sensoren halt daneben sind.
Ich habe da so ein Lasermessdings, was die Temperatur anzeigt und dann könnte man das
Gen-Check validieren.
Ja, sage ich ja, du hast dann hast du schon mal zwei Werte, kannst du überlegen, was besser ist. Das sind so, weißt du, so eine Kanone, schießt du irgendwo drauf, siehst du, ob irgendwo es kalt ist. Ich gucke hier immer, wo ich so ein paar Wärmebrücken habe damit.
Okay. Und das wäre natürlich sich eine Runde schlecht oder was machst du dann mit dieser Information?
Na, ich habe an einigen Stellen habe ich tatsächlich jetzt entweder dann nochmal irgendwas davor gelegt, wenn es zu kalt rausströmt, oder an einer Stelle ein bisschen gedämmt. Wir haben so eine Rollo-Kästen, die sind halt ungedämmt und das ist halt irgendwie doof.
Ja.
Okay. Und da habe ich halt an dem einer Stelle tatsächlich das Rollo komplett rausgenommen, weil wir es eh nicht brauchten da, und dann habe ich den kompletten Kasten voll mit Styropor gepackt, weil besser.
Aber einfach Krempel rein.
Ja, es ist.
Ja. Die sind Verpackungsmaterial und dann ist fertig.
Genau, deswegen habe ich das halt damit gemessen. Das ist gar nicht so schlecht.
Ja, okay. Dafür geht's auf jeden Fall.
Ja, hast du halt einfach, genau, kannst du einfach gucken, ob dein Sensor das so ein bisschen, ich meine, wenn beide es selber anzeigen, dann würde ich sagen, Volltreffer. Und wenn die Abweichung zwischen beiden jetzt nicht ewig groß ist, dann kann man, glaube ich, da auch sage, okay, passt einigermaßen. Ja, ich habe tatsächlich jetzt nicht so kleine Sachen, sondern ich habe Smart Home-mäßig hier gebaut und habe KNX verbaut. Das ist so ein Bussystem. Das heißt also, die meisten dieser Sensoren, die ich habe, die sind tatsächlich mit KNX. Das ist, glaube ich, für die meisten der Hörerschaft uninteressant. Aber ich habe noch ein paar Geräte, die auf Z-Wave-Basis sind. Und da zum Beispiel diesen IoTech Multisensor 6, der kann irgendwie Bewegung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit oder Vibration, also wenn er irgendwo runterfällt oder die Tür daneben zuschmeißt, kannst du auch irgendwie sagen, hier Temper Alarm, keine Ahnung, geht jemand durch die Wohnung, obwohl er nicht da sein soll. Und das Ding kann entweder mit USB befeuert werden, also strommäßig, kann das sich aus dem kleinen, kannst du USB-Stick hier reinstecken und dann kriegt es Strom oder halt mit einer Batterie, was ich ganz lustig finde, dass das beides geht. Mhm. Also den habe ich hier ein paar Stellen im Einsatz, um einfach zu sehen, wie hell es ist und wie ist die Luftfeuchtigkeit. Temperatur, würde ich sagen, passt. Ob jetzt Luftfeuchtigkeit, Helligkeit, das ist eher so ein Gefühl-Ding. Habe ich jetzt nichts gegen, habe ich nicht gegen gemessen sozusagen. Ich weiß nicht, wie genau die sind. Aber die habe ich an ein paar Stellen und funktioniert gut.
Mhm. Ja, ich habe bei mir in den meisten Fällen einfach den Xiaomi Aquara Temperatur Luftfeuchtigkeitssensor für Zigbee. Und die sind ganz cool, weil die brauchen halt nur eine Knopfzelle, halt ein Jahr oder anderthalb oder was. Keine Ahnung, was die da draufschreiben. Jedenfalls lang genug, dass man sich viel nicht drum kümmern muss. Und du kannst sie halt irgendwo hinkleben. Das ist ganz cool.
Ja, genau. Ja, und ich
da gibt es auch welche von für Fenster auf zu, also für diese Sensoren. Und die sind halt auch mega klein und kannst irgendwo hinkleben, kannst Batterie austauschen, wenn die leer geht. Finde ich auch cool.
Genau. Das kannst du ja bei den meisten Z-Wave oder Zigbee-Geräten machen. Bei meinem fand ich halt nicht schlecht, dass man den auch zur Not mit USB, ich meine, ja klar, alle zwei Jahre die Batterie austauschen ist halt auch nicht verkehrt. Ich habe meistens noch so an ein, zwei Stellen so Leakage-Sensoren, also unterm Abfluss hier in der Küche oder so und bei unserer Pumpe unten, wo ich denke, okay, wenn da mal was ausläuft, will ich das irgendwie wissen. Ja. Und da benutze ich tatsächlich so Z-Wave oder Zigbee-Sachen und ansonsten, ja, macht's halt meine KNX-Verkabelung hier, dass ich da eh dann Temperatursensoren und CO2-Sensoren und sowas habe. Genau. Und das Ganze wird bei mir alles mit OpenHub verknüpft und dann habe ich halt so ein Z-Wave Ding ist direkt auf meinem Raspberry Pi und dann steckt halt noch so ein Stick, der irgendwie Zigbee macht. So ein USB-Stick, der irgendwie Zigbee funkt drin und ja, das macht halt die
ja, das coole Ding zu Smart Home total. Genau. An Zigbee ist ja, dass es halt automatisch mescht, was ich ein super Feature finde. Also du hast quasi irgendwie ein Gerät, was irgendwo steht und wenn das selber Strom hat, dann ist es automatisch auch eine Bridge und kann dahinter halt andere Geräte, die halt vielleicht nur an der Knopfzelle hängen, mit verbinden mit dem Netzwerk.
Genau, das bei Z-Wave genauso.
Ja.
Ich glaube,
jetzt auch gedacht, die war das, glaube ich.
Ja, ja. Das eine hat mehr kann mehr Hops machen als das andere. Jetzt frag mich aber nicht mehr, welches was war. Okay. Das eine hatte den Vorteil und dafür hatte das andere einen anderen Vorteil. Also es war so, ja. Genau.
Okay.
Ja, also wenn jemand Ideen hat, wie man das irgendwie mal noch schlau verifizieren kann, ohne dass man sich finanziell ruinieren muss, weil man irgendwie so ein ultra teures Prüfgerät kauft oder so. Wobei, selbst wenn ihr wisst, also ich weiß nicht mal, was man da kaufen würde, wenn Geld jetzt kein Problem wäre. Aber ja, es würde mich mal interessieren, weil ich gerade so, also ich meine, Temperatur kannst du ja noch so ungefähr abschätzen, aber Luftfeuchtigkeit zum Beispiel.
Genau, das wüsste ich jetzt auch nicht.
Keine Ahnung, ich hatte lange das Gefühl, es ist zu trocken und das hat sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen in Werten gezeigt, aber und alle diese Sensoren haben auch irgendwie so ein bisschen agreed, also der DHT 11 und 22, aber und ich habe mehrere davon und die agreen alle so ein bisschen, was, also klar, von Zimmer zu Zimmer ist so ein bisschen unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen sieht das legitim aus, aber ob es halt wirklich ist, kann ich wie nicht sagen. Das, ja, würde mich mal interessieren. Und was ich noch verlinkt habe, ist dieses für DHT 11 und 22, es gibt so ja, irgendjemand hat es mal aus den Specs rausgelesen, das ist irgendwie der Humidity Range ist halt irgendwie die Genauigkeit ist halt irgendwie zwischen, also kann halt irgendwie zwischen 2 und 5% daneben sein.
Aber das ist in Ordnung für Luftfeuchtigkeit.
Genau. Und ein halbes Grad beim DHT22 und beim DHT11 ist halt 5% bei Luftfeuchtigkeit daneben und halt plus minus 2 Grad, was halt schon
viel ist.
Ja.
Brauchst halt einfach immer 3 Stück und dann nimmst du den Mittelwert aus den 3.
Genau. Die Frage ist allerdings auch, also wenn du die Specs halt anschaust, ist so die Sampling Rate beim DHT22 ist kleiner. Das heißt, wenn du dein DHT11 einfach 3-mal samplest und dann Mittelwert rechnest, bist du vielleicht auch ungefähr gleich genau.
Ja, die Frage ist halt, ob er sich immer gleich verrechnet. Das kann ich mir nämlich eher vorstellen.
Kann sein. Aber so, also in meinen Tests und so, wo ich irgendwie ein DHT22 daneben gelegt habe, war es halt irgendwie immer ungefähr gleich.
Na gut.
Der DHT22 hat halt mehr Auflösung. Und ja, der Elfer ist halt vielleicht dann mal ein Grad daneben oder beziehungsweise halt wegen der Auflösung sieht es dann halt so aus. Aber ja, war jetzt nicht, also ist also genau genug für mich, glaube ich.
Okay.
Gut, dann haben wir noch Water CSS.
Wasser ist wichtig.
Ach so, genau, ja. Es gab noch einen Punkt. Ich habe letztes Mal ein CSS-Library gepickt, die hieß MVP, ich glaube, minimumviableproduct.css. Ein Hörer hat hier noch Water CSS mit angesprochen, was quasi das Gleiche macht. Nicht ganz so krass aussieht, also wenn ihr quasi noch minimalistischer sein wollt, dann habt ihr da nochmal eine Möglichkeit, euch die CSS-File anzuschauen. Die Idee ist quasi, dass du es einfach die CSS-Library hernimmst und machst sie in dein Projekt rein und benutzt einfach normal HTML, also mit all diesen Elementen, die es halt normalerweise gibt, Listen und Tabellen und diesen ganzen anderen Kram und sieht dann am Ende irgendwie okay aus, ohne dass man sich da kümmern muss, welche Klassen jetzt irgendwie dieses eine Element hat und dass du da irgendwelche anderen Sachen brauchst, sondern es funktioniert out of the box, macht irgendwie das Richtige. Das ist so die Idee.
Genau. Hatten wir übrigens auch schon in Sendung, ist mir wieder eingefallen, jetzt wo du es erzählst.
Jetzt wo du es sagst,
257.
Also gerade mal 50 Sendungen, 60 Sendungen.
Ja, weiß ich nicht. Hier No-Class CSS Frameworks, da war Water CSS. Und das andere, was ich hier noch sehe, ist dieses LaTeX CSS.
Okay.
Und dann kannst du deine Webseite halt wie so
als Paper verkaufen direkt.
Als Paper direkt aus der Webseite Paper. Direkt ins Paper, direkt ins
genau, aus HTML ins Paper per Post verschicken. Fertig.
Per E-Post,
genau. Brief an deinen Professor verschicken.
Genau, dann kannst du das deinem Professor zeigen oder so. Wollte ich hier nur nochmal erwähnt haben. Sowieso gutes Ding, weil es zwingt dich ordentliches HTML zu schreiben und dann sieht's okay aus.
Mhm.
Was will man mehr?
Nix will man mehr.
Doch.
Genau.
Nächste Kategorie will man mehr.
Die nächste Kategorie ist aber, die will man eigentlich, davon will man eigentlich nicht so viel haben. Weil
komm.
Je nachdem. Die nächste Kategorie ist Toter der Woche. Ich muss es ja ganz genau aussprechen.
Du musst es nicht für mich so aussprechen, sondern für unsere Computer.
Darf ja nicht sagen, kommen wir zu den Toten der Woche.
Das stimmt, das verstehe ich nicht so gut. Das hatten wir schon ein paar Mal. Zum Beispiel, da kommt ein Torten der Woche raus. Das ist nicht das Richtige.
Das ist aber schon auch, warum haben wir hier, ich will hier Torten der Woche und Ingo muss uns immer eine Torte bestellen und dann werden wir die essen und dann werden wir sie reviewen, ob sie gut war oder nicht.
Das stimmt, finde ich gut.
Okay,
gut. Dann machen wir das so. Ingo? Verschickst du deine erste Torte?
Du weißt nicht, das ist, glaube ich, in die Schweiz. Torten verschicken ist bestimmt arschteuer.
Du kannst bestimmt kannst auch aus der Schweiz, ja. Also es muss ja nicht.
Ach so.
Ist egal, kann auch vom Lokalen. Obwohl, nee, es muss zweimal die gleiche sein. Sonst können wir ja nicht reviewen.
Muss ja nicht.
Tja, doch, muss die gleiche sein. Nee. Wir müssen ja alle die gleiche Torte essen.
Das stimmt, ansonsten können wir gar nicht reviewen.
Würde Sinn machen, aber es ist viel lustiger, wenn jeder eine andere Torte reviewt.
Schon. Also meine Torte ist lecker.
Aber so ohne, dass man es dazu sagt. Einfach so, dann, ja, wir reviewen jetzt Torte. Die Torte der Woche und
müsst ihr aber nicht nur eine Energy-Datenbank hier machen, wo eure Energy-Drinks drin sind, sondern auch eine Torten-Datenbank.
Ich habe ja die
Spreadsheet.
Ja, mein Projekt ist ja schon Rate Everything, wo man dann einfach alles bewerten kann.
Ja. Ach so. Sehr schön. Na gut. Ja, ihr könnt uns ja mal Torten vorschlagen. Kommen wir jetzt zum Toten der Woche. Jetzt wirklich, Google Stadia ist tot.
Nein. Was?
Doch.
Oh.
Genau. Wir hatten es, glaube ich, schon mehrfach und jetzt hat Google wirklich angekündigt, sie stellen diese Stadia-Server am 18. Januar 2023 ab. Also lange ist nicht mehr. Was ich ja tatsächlich ein bisschen krass finde, ist, dass sie die ganze Hardware, die du gekauft hast, dir refunden und die ganzen Spiele, die du gekauft hast, dir auch refunden. Ich meine, ist nett, aber ist irgendwie so elektroschrottmäßig, finde ich das jetzt aber auch ein bisschen hart. Also dass das Ding einfach einstellen und diese Controller dann sozusagen nutzlos werden. Ich weiß nicht, ob jemand nicht noch ein nettes Projekt irgendwie findet, dass man diese Controller, die sehen ja nicht so schlecht aus, irgendwie für was anderes verwenden kann, weil das ist ja sonst jetzt echt ein bisschen mies. Also weil die Controller waren wohl relativ billig, konntest du irgendwie welche kaufen und dann konntest du irgendwie dann über Stadia die Sachen spielen und auch irgendwie so family-mäßig, was weiß ich, einer zahlt und irgendwie alle spielen. Habe ich gehört. Ging wohl.
Das war kein Erfolg.
Aber es war doch irgendwie nicht Erfolg genug. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe es einmal nur gesehen und hab gedacht, ja, sieht ganz cool aus. So, weißt du, musst du dir nicht irgendwie eine PlayStation oder sonst was irgendwie riesengroßes kaufen, sondern schmeißt da irgendwie ein paar Dollar ein und dann kannst du halt ab und zu mal spielen, wenn du es dann brauchst. Und wie gesagt, die Controller waren irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder irgendwas und dann hattest du einen. Von dem her,
ist jetzt
ja,
leider Elektroschrott, oder?
Ist jetzt leider Elektroschrott, so wie es aussieht, ja.
Oder kann man die irgendwie umflashen und dann hast du was Besseres?
Das wäre die Frage, ob jemand so ein Projekt kennt. Also ich habe noch keins gesehen, aber vielleicht kommt ja noch jemand auf die Idee, irgendwas Findiges mit diesen Dingern zu machen, weil das wäre echt schade, die jetzt verkommen zu lassen, sozusagen.
Mhm.
Ja. Jedenfalls, das Streaming hatten sie drauf, aber scheinbar, naja, wir kennen das ja, wir können ja diesen Google-Friedhof mal wieder ein Projekt beerdigt. Mhm. Jetzt wirklich.
Die Frage ist halt auch, ob es so eine self-fulfilling prophecy war, weil Leute halt gewusst haben, dass es halt Google ist. Und darum haben Leute das halt dann nicht gekauft. Und darum mussten sie es dann halt einstellen.
Das glaube ich nicht.
Aber, ja.
Also ein paar Game Nerds haben das, wie gesagt, schon hardcore, fanden das schon echt gut. Und
ja, aber das reicht halt nicht.
Ja,
das reicht uns nicht.
Ja, aber ich meine, wie viele Leute kaufen dann irgendwie so eine PlayStation 4? Das kaufen da auch nur irgendwie so ein paar Hardcore-Gaming-Nerds, oder?
Ja. Das scheint sich irgendwie zu lohnen, dass Sony da jetzt mal wieder eine neue macht.
Ja.
Also, I don't know. Also ich habe auch keine Zeit zum Spielen, aber Leute scheinen das zu tun und es scheint einen Markt dafür zu geben.
Ja. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und wie gesagt, Stadia nächstes Jahr weg. Schade das, aber vielleicht bleibt ja noch irgendwas von dieser Technologie übrig und wer eine Idee hat, was man jetzt mit diesen Sachen machen kann, dass man diese Gamepads da jetzt noch hat, kann sich ja mal melden.
Genau.
Was haben wir noch, was tot ist?
Ha, sind auch gute Dinge tot. Hier, Telnet D wird
Was? Aus, oh nein, nicht Telnet D.
Nee, aus, das geht nicht.
Aus Freebies, die aus dem aus dem BaseOS rausgenommen.
Wo kann man sich da beschweren? Das geht nicht. Das ist ein Standarddienst. Ich brauche den.
Du kannst den if needed a port is available. Du kannst den nachinstallieren und es ist ja nur, also der Telnet Client Ja, ist immer noch drin.
Nee, ich brauche schon den Server, natürlich. Ah, und zwar im Internet.
Direkt. Ja, ja, direkt im Internet. Ja, Ingo. Ich glaube auch. Naja, sie haben den auf jeden Fall rausgelöscht und finde ich eine gute Sache. Dinge, das heißt, alte Dinge rauslöschen.
SSH ist jetzt.
Guter Tote. Ja.
Das bleibt.
Und hier, wie heißt das andere? Es gibt doch noch dieses
Airlogin.
Ja, genau.
Gute Idee.
Daran habe ich gedacht.
Ja, Gott sei Dank.
Vermutlich geht das noch.
Ja.
Aber ja, es könnte auch sterben. I guess.
Was leider viel zu oft stirbt, was wir hier schon zigtausend Mal hatten, sind irgendwelche Dinge, die in der Cloud hängen. Und
so ein Cloud-Shit, ja. Dann, ja.
So ein Cloud-Shit. Genau, deswegen haben wir euch ja gerade bei unseren Smart-Home-Sachen Sachen gesagt, die man selber betreiben kann und entweder bastelt man groß selber oder man hängt sie wenigstens an ein Protokoll, was irgendwie mit seiner eigenen Cloud spricht. Finger ja. weg von Sachen, die irgendwie nur mit einer Cloud sprechen und nicht deine eigene Cloud sind.
Das ist korrekt.
Diesmal was? Xcel?
Xcel Smart Thermostat. Aber es könnte da irgendein Name stehen. Scheißegal. Es ist halt irgendeine Firma, die diese scheiß Dinger verkauft hat. Und bam. Wieder einmal so ein Ding.
Also das ist schon schade eigentlich. Aber ja. Also, musst du schon mitrechnen.
Ja, es ist. Aber ich verstehe auch nicht, so viele Leute fallen irgendwie immer drauf rein.
Ja, ist halt billig, I guess. Das löst dann halt dein Problem. Und fairerweise muss man sagen, so ja, für uns ist es halt auch einfach zu sagen, hier kannst du halt einfach selber basteln. Ich meine, kannst du deinen Eltern oder so, kannst du halt nicht zutrauen, dass sie selber was basteln. Das heißt, sie kaufen sich halt sowas, weil sie auch sowas haben wollen und dann ein Jahr später ist halt.
Ja, dann kaufen sie sich wenigstens was, was irgendwie mit der Fritzbox spricht und solange du die Fritzbox mit der Version hast, läuft es auch. Und zur Not geht mal zur AVM nach Berlin und haut die. Also ich ist halt.
Ich glaube nicht, dass du hier im Podcast zu Gewalt aufrufen darfst, Ingo. Ich glaube, das ist nicht okay.
Je nachdem.
Doch, doch. Ja,
je nachdem, was sie verbrochen haben.
Ja. Also ich meine, wie gesagt, meine Eltern haben halt so ein AVM-Dingsy, was halt mit ihrer Fritzbox redet und damit hast du schon mal deine eigene Cloud und das ist schon mal wesentlich besser,
ja, ja.
als irgend so ein Provider zu nehmen, der dann
okay,
pleite geht.
Pass auf.
Wie auch immer.
Plot Twist. Es geht um was ganz anderes.
Was? Du hast die News jetzt gelesen?
Ich habe die News jetzt gelesen, ja.
Also,
okay, jetzt, und worum geht's denn eigentlich?
Es geht eigentlich darum, dass es solche Smart-Thermostate sind, die natürlich mit der Cloud funktionieren und allem, aber es geht hier nicht darum, dass sie nicht mehr funktionieren, weil der Cloud-Provider pleite geht oder so, sondern es geht darum, dass du diesen Thermostat nicht mehr umkonfigurieren kannst, also nicht mehr die Temperatur einstellen kannst.
Der Energieanbieter sagt dir, okay, der Energieanbieter sagt, heute nur noch 13 Grad und dann
Macht er bei dir kalt 13 Grad und das kommt
geil.
Genau, das kommt quasi dadurch, wenn du da irgendwie
hast halt zugestimmt.
Genau, $25 pro Jahr kriegst du da quasi und dann ist es so eine Überraschung, so was, ich habe dazu zugestimmt und krieg dafür $25 im Jahr und jetzt wollen wir nicht mehr meinen Thermostat umstellen. Genau, das ist quasi diese Art von Clouding. Ist natürlich auch Shit, aber ist eine andere Art von Shit.
Ja, ist quasi auch nicht, was du haben willst.
Nee, doch, ich glaube, wenn es klar kommuniziert ist, ist es vielleicht genau das, was sie haben wollten.
Ja, aber es hieß, es hieß hier AC,
kann ich mir nicht vorstellen, dass das so klar kommuniziert war, dass Leute gesagt haben, so, ja,
voll gut, wenn es zu warm wird, dann
jedes
geht
Jahr,
halt
genau, ihr kriegt jedes Jahr 25 Euro dafür. Okay.
Das heißt Colorado AC Rewards Programm. Und ich glaube, das wurde genau so genannt und dann hast du nur okay gedrückt und dann hast du den Shit am Arsch.
Ja, aber ich meine, wenn es ein Rewards-Programm ist, dann.
Ja, dann musst du überlegen, wofür du rewarded wirst.
Ja, genau. Genau.
Nee, musst du dir nicht überlegen. Also.
Stand da halt garantiert so drin.
Ja, Ich weiß ja, wie es ist, ne? Irgendwo im kleinen Text, ja.
Auf ja, Seite. Du musst nur 5. hier unterschreiben und kriegt jedes Jahr $25.
Da stand genau. Groß und dann irgendwo auf Seite 3 steht dann so, ja, und wir können dir übrigens Thermostat einstellen, runterdrehen ja. und kalt bei dir in der Wohnung machen.
Oder warm, je nachdem.
Halt. Oder warm.
Oder warm, genau. Also, im Winter machen sie es warm und im
andersrum.
Im Winter machen sie es kalt, genau, und im Sommer warm.
Genau, weil ja. zu viel Strom ja. muss irgendwo weg. Habe ich schon gesagt, dass ich so ein Buch gelesen habe?
Erzähl,
ja, Blackout. Geht's genau um solche Dinge.
Echt?
Naja.
Von Rudi Carrell, oder wer hat das immer geschrieben?
Rudi Carrell.
Hier dieser Entertainer mit dieser Blonden aus der Schweiz, oder? Thomas Gottschalk.
Thomas Gottschalk.
Ja, ja, okay.
Rudi Carrell, Thomas Gottschalk.
Ja, Frank ja. Elstner. Genau, Thomas. Thomas Elstner.
Frank Thomas Elstner.
Thomas Elstner und Frank Gottschalk. Okay.
Ja. Der Gottschalk macht doch wieder irgendeine Fernsehsendung, habe ich letztens gehört.
Keine Ahnung, der ist alt. Der soll weggehen.
Ich dachte, der macht jedes Jahr einmal Wetten, das jetzt.
Sondern wird er da aus dem Grab rausgeholt, wenn es dann irgendwie zu weit ist oder was? Sorry. Thomas Gottschalk, du musst immer raus.
Genau. Haben die nicht letztes Jahr irgendwie 70 Jahre Wetten, das gemacht oder irgend so ein Scheiß?
Irgendwas war, ja.
Und dann, wir nehmen hier dein Sarg, du wirst einmal aufgestellt, dann kommen irgendwelche Leute, erzählen irgendwelchen Quatsch. Und was auch immer
so
da passiert.
Ist ja noch nicht, der ist ja erst 70 oder sowas, oder?
Erst.
Ja, es geht noch
das
ein bisschen.
Das ist schon alt genug.
Ja. Das, ja, genau.
Genau, also die Wikipedia sagt, soll 2022 und 2023 ja stattfinden. Wetten, das.
Ekelhaft.
Ja, ihr Schweizer habt da mitgemacht.
Nee, das muss nicht doch. Sein. Das muss ja, noch
habt
sein.
Habt ihr aber.
Ja, das stimmt. So ist das. Ihr seid schuld.
Ja,
mit Schuld.
So mit Schuld.
Mit Schuld. Mit Schuld. Mindestens. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 80%.
Genau.
Ah, ja. Okay, 75.
Ihr habt das Geld dafür gegeben, oder?
Genau, ihr habt so klar.
Wie sind wir jetzt auf Wetten, das gekommen und wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Mit muss der aber nächsten die nächste Kategorie, Sendung, ja.
Die nächsten Dings ankündigen.
Mit der nächsten Kategorie. Ich wollte mir irgendwie eine tolle Überleitung, aber von Thomas Gottschalk auf AI, das...
Wovon der bestimmt nichts versteht.
Nee, das ist doch super. Du sagst einfach Thomas Gottschalk, wenn er tot ist, dann haben wir quasi nur noch sein Deepfake von ihm und der macht das einfach weiter.
Okay, bis in alle Ewigkeit.
Bis in alle Ewigkeit.
Leider.
Ja. Hm? AI was? Der Woche, Wetten, das.
Wetten, das der Woche.
Ja.
Wir haben viele AI-Themen, unglücklicherweise. Ich gehe ein bisschen schneller durch, weil es wirklich viele Sachen sind, beziehungsweise vier. Und vier ist ja schon voll viel für diese Kategorie.
Das sind mehr als drei.
Mehr als zwei. Und eigentlich darf ich gar nicht so viele Sachen hier in dieser Kategorie haben.
War es nicht fünf oder so?
Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, ich kann irgendwas behaupten.
Ja.
Genau. Das erste wunderbare neue Thema ist, von Google gibt es eine neue Anwendung dieses Diffusion-Modells, also quasi Bildererzeugungsmodells. Und zwar geht es hier um Subject-Driven Generation. Die Grundidee ist, du gibst quasi dem Modell, gibst du vier Bilder von Dingen, von einem Ding, wovon du gerne was anderes haben möchtest, zum Beispiel das irgendwo anders mit drin. Dann machst du so, und am Ende fallen die Bilder raus, die du dir gewünscht hast. Und zum Beispiel, du machst ein Bild von deinem Dackel, vier Bilder von deinem Dackel, und dann sagst du, dieser Dackel soll, weiß nicht, auf Surfboard surfen, auf der größten Welle, die es gibt. Und dann macht das Modell, wie gesagt, diese Voodoo, und am Ende kommt diese Dackel auf dem Surfboard, auf der größten Welle, die es gibt, raus für dich. Und es ist krass, also das ist quasi, davor war es immer so, ja okay, du kannst halt irgendwelche Bilder erzeugen, aber wenn du das gleiche Bild nochmal haben willst, woanders drin oder das gleiche Motiv oder so, ja, also wenn du zum Beispiel einen Comic machen willst, ein Comic sagt halt, du hast diese eine Person, die ist da und dann hast die Person, die macht dann irgendwas anderes, dann war das relativ schwierig, da diese, den Zusammenhalt zu gewährleisten, weil der halt immer irgendwelche Bilder erzeugt hat mit gleichen Motiven, aber nicht mit dem gleichen, exakt gleichen Ding. Und das ist was quasi, Dream Booth heißt das Ganze jetzt, was das bereitstellen kann. Und das ist schon krass einfach. Ja. Das ist, wenn man da durch die Beispiele schaut, was natürlich gibt, ist quasi, wenn du irgendein Ding hast, dass es irgendwo in einer anderen Szene mit drin sein soll. Das gibt es. Dann natürlich extra, weiß nicht, extra Stile, also quasi angepasste Stile ist quasi das nächste. Und das dritte, also zum Beispiel als gemalt, als, weiß ich nicht, von Bild von Johannes Vermeer oder so. Mhm. Dann geht es quasi auch als zweiten Anwendungsfall. Und das dritte wäre dann zum Beispiel, du hast irgendwie eine Katze und die Katze, du kennst ja Katzen, ja, Katzen machen niemals das, was du von denen erwartest. Aber du möchtest jetzt gerne die Katze, deine Katze, dass die nach rechts schaut, ja. Aber ja, die Katze will nicht nach rechts schauen, die guckt einfach irgendwo hin. Und mit dem Modell kriegst du es dann quasi hin, dass sie immer nach rechts schaut in einer bestimmten Szene. Oder was hier quasi noch als Beispiel ist, Property Modification, was ich schon sehr cool finde. Du hast einen Hund, aber du sagst, du hättest gerne einen Hund, aber den als Panda. Ja, und dann kann quasi dieses Modell ein Bild von deinem Hund als Panda erzeugen.
Ah, ja.
Das ist schon echt krass. Genau, da habe ich ein Video verlinkt, was ich sehr cool finde, und zwar von Tumit Papers. So ein indischer Professor, aber der ist einfach so quasi überzeugend glücklich, dass ich dieses Video auf jeden Fall empfehlen kann. Das geht nur 2 Minuten, was sehr nice ist. Ja, genau, das ist quasi das. Und als dritten Link habe ich dazu, quasi von Google gibt es jetzt quasi dieses Paper, wie das umgesetzt werden soll. Und es gibt jetzt schon für Stable Diffusion, also für diese Open Source, nicht Open Source Modell, sondern für das offene Modell gibt es jetzt quasi schon eine Implementierung dafür. Und das heißt, wenn du eine Grafikkarte hast, die halbwegs nice ist, dann kannst du hier auch genau dieses Dream Booth mit Stable Diffusion spielen. So, das war quasi das erste. Das nächste ist Dream Fusion 3D. Das ist quasi auch wieder ein Paper. Text zu 3D. Genau, das ist quasi die Zusammenfassung. Das heißt, du kannst nicht nur Bilder, nicht nur 2D-Bilder machen, sondern jetzt 3D-Bilder, und dann kannst du das Modell direkt runterladen und in dein 3D-Programm einverwenden. Sehr cool. Und das dritte haben wir,
also, Text. Ja? Ich habe doch noch Fragen.
Ich habe Fragen.
Also, machen die mehr als einfach nur, also, weil das 2D-Zeug gibt, also das Text zu normalem Bild ist ja eben Stable Diffusion und so. Das gibt's ja, also du gibst irgendwie Text ein, kommt ein 2D-Bild raus. Und machen sie dann mehr als von so einem Bild dann einfach irgendwie so ein 3D anzunehmen, oder kommt das tatsächlich aus der AI direkt dann irgendwie so ein 3D-Ding sich raus?
Also das 3D-Modell, es ist kein separates 3D-Modell. Also es wurde quasi kein Modell mit irgendwie 3D Sets oder sowas trainiert, sondern das ist basiert auf dem vortrainierten 2D Text-to-Image-Diffusion-Modell, also quasi zum Beispiel Stable Diffusion.
Ja. Yeah.
Und was für das using this, bla bla. Wie es genau funktioniert, kann ich nicht sagen.
Ah, ja.
Okay. Ist auf jeden Fall, also das, was sie als Samples haben, ist schon sehr nice. Unten gibt es noch ein kleines Video von 1:30. Und genau. Ja, hier okay, steht hier, how does Dream Fusion work? Bla, 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 bla. Oh ja, sehr viele Wörter, die sie da verwenden, die sehr gefährlich sich anhören.
Ja, und dann fucking Magic und dann
Neural Radiance Fields zum Beispiel ist ein sehr wichtiges Wort wohl. Und Score Distillation Sampling ist auch ein sehr wichtiges Wort, weil da haben sie eine Abkürzung zu.
Ja.
Und dann, klar, du benutzt diese zwei Sachen, boop, und am Ende 3D-Modell.
Ja, am Ende kommt dann so ein, ja, okay.
Ist auf jeden Fall spannend, weil wenn sie jetzt nicht die Hunde oder und alles, jede Objekte schon vorher als 3D abgefotografiert haben, wie sie das dann rausrechnen, ist schon, ja,
schon spannend. Nice. Ja, viel, also es passiert, wie gesagt, relativ viel, und wir haben jetzt nicht so lange, ich weiß nicht, wann war unsere letzte Sendung, vor 2 Wochen oder so? Was, 2 Wochen her? Oder das ist 3 Wochen
schon? Ja,
später?
Drei
Wochen.
Ja, egal.
Es ist auf jeden Fall viel passiert. Von Facebook gibt es einen Text zu Videomodell. Also quasi, du kannst dem
also,
einen Text geben und der macht dann ein Video draus, was ich krass finde. Ich habe es mir aber noch nicht angeschaut.
Ich will ja jetzt nicht haten, aber es ist alles irgendwie Text zu irgendwas.
Tja. Was willst du Speech zu irgendwas machen? Das haben wir auch. Du machst einfach Speech zu Text.
Du machst dann Text zu 3D. Und dann Text zu 3D. Das heißt, ja. Okay.
Speech to also Text.
Also tatsächlich ist es so, in vielen Fällen kannst du dann solche Sachen aneinander koppeln. Zum Beispiel, was ist halt, was immer ein Problem ist aus diesen Modellen, fallen halt Bilder raus, die sind begrenzt groß. Also, weiß nicht, 512 mal 512, wenn du eine schwache Grafikkarte hast oder 1000 mal 1000 Pixel, was so quasi das obere Limit ist. Und normalerweise reicht es aber nicht, um das irgendwie auszudrucken. Was du dann aber machen kannst, du nimmst dann so ein anderes AI-Ding und das
so ein Upscaler
macht dann einfach,
oder so, oder?
Genau, das scaled es dann halt einfach hoch. Und das scaled es nicht nur irgendwie shittig hoch, sondern das scaled es so hoch, dass du danach das verwenden kannst.
Mhm.
Oder du sagst, du hast hier aus diesem Modell ist irgendwas rausgefallen, aber dir gefällt irgendein bestimmter Teil nicht, dann nimmst du quasi ein Edding, malst es schwarz an und sagst der AI, bitte da nochmal versuchen. Und dann erzeugt es da an der Stelle dann noch was du vielleicht haben willst. Und so kannst du diese verschiedenen Sachen chainen und hast danach dann halt mehr als die einzelnen Komponenten. Und deswegen, Speech-to-Text und dann das direkt in dieses Modell reinjagen kannst auch machen.
Ja.
Ja, aber Text ist ja quasi gut genug. Ich meine, Source Code, was ist das? Text. Ja.
Ja.
Und
deswegen. Nee. Hast mich überzeugt.
Passt es schon. Genau, das Text zu Video habe ich mir nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, wie das heißt hier. Facebook
Text to Video.
Video.
Ja.
Genau, hier. Oh, warte, warte, bla, bla, bla.
Das ist ja dann im Prinzip von irgendwie so 3D zu Video und so.
Ist da nicht mehr weit.
Ist
da nicht mehr so weit, genau, weil was ich
so weit
da verstanden habe, ist, Make a Video heißt das, dass die da ein Modell neu trainiert haben. Das heißt, es ist nicht das, keine Ahnung, kein Diffusion-Modell, sondern halt irgendein andere
Server.
Gut, AI Magic, die sie da verwendet haben.
Ist auch Facebook, die haben vermutlich auch genug Leute, die sowas
und
tun
und die haben auch
können.
Genug Computers, ja.
Es ist dann nur im Meta-Universum und dann guckt es eh keiner.
Genau, dann guckt es niemand an, ist auch scheißegal. Aber dann implementiert es jemand nach und macht es dann quasi so wie Stable Diffusion nochmal gut und dann kann man es auch.
Ja, nice.
Genau, das waren 3 Sachen und das vierte, was ich euch versprochen habe, Whisper, das ist ein Ding, was spannend ist. Und zwar ist es ein Speech-to-Text-Modell, was wohl sehr gut sein soll. Und zwar auch an der Stelle Open Source, trainiert von OpenAI. Und das wollte ich ausprobieren, um den Ingo besser zu verstehen. Dann.
Okay. Ja, danke.
Den Ingo besser verstehen.
Ja, der Computer versteht den Ingo nicht so gut. Was soll ich machen?
Ja. Probier das mal aus.
Ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Man kann nämlich quasi einfach pip install Whisper quasi machen und dann hast du danach dein Modell runtergeladen und es kann quasi den Ingo besser verstehen.
Und es hat ein Paper. Es muss gut sein.
Das ist nicht nur ein Paper, sondern es ist quasi
aber es hat auch ein Paper, darum
es hat auch ein Paper, genau. Das heißt, es muss noch ein bisschen besser sein.
Genau. Die haben nicht nur einfach Code gemacht, sondern die haben auch ein Paper gemacht.
Ja, haben auch sich wissenschaftlich begleiten lassen oder es selber wissenschaftlich begleitet. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht zu verkopft ist dann, wenn sie ein Paper haben.
Ja, sobald es funktioniert, ist mir egal. Also zu all diesen Sachen vorher gab es ja auch immer Papers, die zum Beispiel auch zu diesem quasi Pixelvergrößerer-Ding, da gab es auch Papers dazu, die das quasi beschrieben haben, wie das funktionieren kann. Diese ganzen Bildvergrößerer Online-Teile, die implementieren quasi dieses Paper, beziehungsweise benutzen halt nur eine Library, die das macht. Das heißt, das ist in Ordnung, wenn es dafür Papers gibt, die das halt klar beschreiben, was gemacht werden muss. Und dann macht man es nur noch so, TM, ist fertig.
Gut, also ihr werdet sehen, ob das gut funktioniert, das Whisper. Wenn unsere Shownotes besser werden, dann hat es geklappt. Wenn nicht, dann sonst
nicht.
Genau. Und wenn es keine Shownotes gibt, dann hat es vermutlich organisatorisch wieder mal.
Ich würde ja diese Sachen nachliefern, aber es ist ja immer so ein Stress und ihr wollt ja immer direkt hier irgendwie direkt liefern.
Ja, ja. Es bringt nichts, wenn wir die Sendung irgendwie 5 Tage rumliegen lassen. Das ist, sorry.
Wird sie nicht besser?
Nee, genau. Das ist ja, wir besprechen ja hier aktuellen Scheiß sozusagen und der ist ja dann irgendwann nicht mehr ganz so aktuell.
Naja.
Und weil wir gerade bei Aktualität sind, kommen wir zu den News. Und die erste News ist so verwirrend.
Okay. Wieso? Ja. Ist nicht verwirrend, das ist super.
Ah ja, erzähl hier. Jetzt bin ich gespannt.
Okay.
Das ist ja quasi fast Schweizer da unten.
Genau. Was? Wir lesen einfach mal die Headline.
Ja, lies mal die Headline
auch
vor.
Autonomer Geschirrspüler sperrt 22-Jährigen in ein Bad ein. Also genau. In sein Bad.
Das Ganze ist in Lörrach und das ist für mich ist das ja schon quasi Schweiz.
Ja, ich habe so viele Fragen. Warum autonomer Geschirrspüler?
Und warum Bad?
Ja, warum im Bad? Das
ist im Bad.
Das, hä? Hä?
Ja.
Hä? Das,
genau.
Also, pass auf, so wie ich das mir vorstelle. Ich hab ja auch nur dieses Bild von dem Geschirrspüler drunter, das habe ich ja auch nicht. Aber es gibt Geschirrspüler, wenn die fertig sind, die gehen auf.
Ja.
Ja, das machen halt aber
nur
alte.
Die auslüften oder so, ja?
Ja, ja, das machen aber nur so ältere Geräte eigentlich. Aber gut.
Ist ja egal, da steht nicht, wie aktuell dieser autonome Geschirrspüler ist, dass er autonom war.
Naja, autonom aus 70er Jahren oder so.
Ja,
genau. Keine Ahnung, ich finde das ein cooles Feature. Das ist kein gutes Feature.
Ja, schon, aber.
Doch, aber die neueren machen das nicht mehr. Also.
Und warum nicht?
Weil die genug aufheizen da innen drin und.
Das ist nicht gut.
Pyro,
nicht schlecht,
irgendwas gedönt.
Pyrolyse.
Was weiß ich.
Pyrolyse im Geschirrspüler.
Genau. Und dann zack. Das ist trocken.
Was?
Ja, das hast du nicht gewusst. Und du darfst halt einfach kein Holz und kein Plastik reintun, aber mit anderem Geschirr ist das alles super.
Genau, das wird nochmal gebrannt dann einfach.
Aha.
Okay. Ja, genau, so ungefähr.
Ich weiß nicht, wie dieses Zeug heißt, was es da
war. Pyrolyse heißt das ganz bestimmt. Wie könnte es anders heißen? Warmhaltefunktion vielleicht oder so, keine Ahnung. Was kann denn hier Pyrolyse?
Sorry, was ist jetzt passiert? Ich meine, wieso Bad? Wieso Geschirrspüler?
Okay, also, so wie ich es verstanden habe, du hast
warum
nach außen öffnende
nicht rein?
Soweit war ich noch nicht.
Ja. Okay, das Ding öffnet sich automatisch, wenn es fertig ist. Soweit, so gut, ja.
Okay, also, du bist quasi in diesem Klo. Der Geschirrspüler geht so auf, dass er quasi die Klotür versperrt. Ja?
Mhm. Das ist schon mal
sehr Fail. Unpraktisch. Sehr, ja. Sehr unpraktisch. Ja. Da kann man jetzt mal nichts sagen. Die sind aber wahrscheinlich davon ausgegangen, dass niemals jemand im Klo sein wird, während der Geschirrspüler ausgeht. Das ist leider quasi nachdem sie eingezogen sind, schiefgegangen. Genau. Das ist quasi die Versperrung von der Klotür. Die Klotür irgendwelcherweise hat kein Fenster. Das heißt, er konnte nicht irgendwie übers Fenster schreien oder so, könnte irgendwie jemanden rufen. Deswegen, das Einzige, was ihm quasi eingefallen ist, er ruft die Polizei an.
Hier.
Einzige Möglichkeit.
Ist eine Frau. Ja. Mhm. Ist eine Frau. Sie.
Nein, oder?
Doch. Eine 22-Jährige im Bad.
Okay, na gut.
Eine Frau.
So ist es halt manchmal. Man weiß ja, okay. Genau. Jedenfalls. Polizei wird angerufen. Polizei will in die Wohnung rein, um sie natürlich zu retten vor diesem Geschirrspüler, von dem sie Hostage gehalten wird.
Oh no.
Ja. Stellt sie heraus, der Geschirrspüler hat von innen den Schlüssel reingesteckt. Die Tür.
What?
Nein, der Schlüssel war von innen in der Tür drin. Das heißt, der zweite Schlüssel hat leider nicht funktioniert.
Skynet in Form eines Geschirrspülers.
Ja, so fängt's an. So fängt's an.
Ja. Ich möchte hier nur noch mal erinnern, dass der Ingo erzählt hat, dass er so eine Waschmaschine mit LAN-Port hat.
Nee, bei mir ist auch die Spülmaschine tatsächlich. Die Spülmaschine hängt im Internet.
Genau.
Ja, Spülmaschine,
also,
würde ich sagen.
Was dann passiert ist,
geht halt nicht automatisch auf.
Ja. Was dann passiert ist, quasi die einzige Möglichkeit, Feuerwehr. Feuerwehr kommt vorbei, um die Wohnungstür zu öffnen. Dieses sei immerhin ohne Schaden geglückt. Ist ja auch nice.
Ja, immerhin.
Die Frau konnte aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Also von ihrer Hostage-Situation, von ihrem Geschirrspüler.
Oh Gott. Ja.
Ja, ja.
Nee. Und hier sind wir.
Keine.
Okay, aber das Ding war halt nicht smart, weil wenn es smart gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich vom Handy aus die Tür wieder einklappen können. Vom Geschirrspüler.
Also wahrscheinlich.
Wäre gut gewesen.
Ja? Hätte von ihrem Roomba den Geschirrspüler mal einräumen lassen können und dann hätte sie den Tür zum Machen ja. lassen können.
Das ist eindeutig ein Problem, dass das Ding nicht smart genug war.
Das stimmt. Ja. Not smart enough. Aber die Sache ist, wenn es smart genug gewesen wäre, dann hätte er sich wahrscheinlich auch für die Feuerwehr was einfallen lassen.
Ja. Oder das Ding hätte gewusst, okay, es ist jemand im Bad, ich kann nicht die Tür aufmachen. Das wäre auch smart gewesen. Ja, man kann ja sowas bauen. Ja, Fenstersensor, Türsensor sagt, ist jemand im Bad, da kann ich halt aber die Spülmaschine nicht aufmachen.
Mhm. Das stimmt, das wäre sehr nice.
Es geht alles, muss man bloß bauen.
Ja. Das ist korrekt.
Was für eine gute Geschichte.
Ist auch gut. Eine in Hessen wohnende Freundin verständigte schließlich die Polizei. Ja. 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 Warum auch immer.
Ja, passiert. Nee.
Ja, genau. Das ist quasi die Geschichte.
Okay, also das Problem haben wir festgestellt, der Kühlschrank war nicht smart genug, sonst wäre das einfach nicht passiert.
Nicht der Kühlschrank. Vielleicht hätte der Kühlschrank seine Tür doch, aufmachen können, um die andere Tür zu.
Nee, Ingo hat schon recht. Der Kühlschrank ist nicht smart genug, weil der hätte ich dann halt von der Spülmaschine gerettet.
Genau, der hätte ich befreien können.
Ja?
Der hätte dann so eine Amazon-Drohne gerufen, die hätte dann nie mehr vorbeigekommen. Zur Not, wenn er zu weit wegsteht.
Oh Gott, oh, sehr schön. Das war eine sehr gute News. Also, für uns jetzt, für die Frau natürlich nicht so.
Probably nicht. Aber es ist auch eine lustige Geschichte und es ist ja irgendwie nichts passiert. Also
genau, es ist tatsächlich nichts passiert, ja.
Es ist einfach, also es ist nicht mal was kaputt gegangen. Es ist irgendwie einfach.
Es kam nur einmal die Feuerwehr und einmal die Polizei.
Ja. Und du hast halt ein bisschen Zeit verloren, weil, ja, du halt nicht rausgekommen bist.
Ja.
Passiert.
Ja, passiert.
Gut, man merke sich, kaufe keine Geschirrspüler, die irgendwie die Tür auch automatisch öffnen. So, dann haben wir eine Pi-Pi-News.
Pi-Pi, ja genau. Wir hatten ja die News, dass sie 2FA für gewisse Projekte, die halt ein bisschen kritischer sind, enforcen wollen. Oder, nee, ich glaube, sie haben sie auch enforced. Du musst es halt wenn du gewisse Projekte hast, die halt bisschen kritischer sind, musst du halt 2FA anmachen. Und sie haben jetzt so eine Aktion, wo du halt schauen kannst, ob du eligible bist für so ein Discount auf so ein 2FA Key.
Ja. Also tatsächlich ist es so, früher war es so, dass du in den Top, ich weiß nicht, 250 sein musstest oder so. Hm. Diese Limitation ist jetzt weggefallen. Das heißt, jeder Pipey-User kriegt einen NFC-Key, wenn er den sich wünscht.
Ja, also du zahlst, also er ist einfach discounted, oder? Also ich glaube, er ist nicht free.
Weiß ich nicht, guck mal nachher.
Ich glaube, er ist einfach discounted, aber
Ich gucke mal.
Das Problem ist halt, wenn du 2FA enabled hast, dann steht da halt, du hast 2FA schon.
Nee.
Du kannst dir keinen holen.
Das stimmt, nee.
Nee. Nicht mehr? Nee. Also, Da muss ich jetzt, also.
Oh, der Gutscheincode ist abgelaufen.
Muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal probieren.
The code expires on October 1st.
Oh. Ah ja.
Oh.
Tja, well shit.
Okay, also dann braucht er die News nicht mehr.
Ja, ist leider zu
ja,
alt.
Ja, aber komisch. Also ich finde es trotzdem cool, dass sie sich irgendwie ein bisschen darum kümmern, dass sie was machen. Also nachdem Leute ja auch irgendwie rumgemeckert. Also ich finde, sie geben sich da schon Mühe. Genau, mit so Aktionen und so. Darum finde ich
also
auch.
Also hier wäre tatsächlich so, dass du 2 von diesen Dingern bekommen hättest. Free Shipping, also free? Wirklich ohne irgendwie extra Bezahl-Dingis.
Okay, ja. Also nicht sind das Fido 2 Keys dann wenigstens? Nee.
Ja, was sind die?
Es könnte okay, sein, dass das nur die
Titan Keys von Google.
Security Keys, keine Ahnung, ob die Fido 2 können.
Ja, das ist eine gute Frage. Also sie können sicher dieses, wie heißt das, dieses Web.
Na, TOTP. Ja.
Und zwar, der Sicherheitsschlüssel basiert auf dem offenen Fido-Standard.
Okay.
Ja. Ja, also als ich es ausprobiert habe, stand da halt, ja, du hast irgendwie schon 2FA enabled, darum.
Na gut. Bei mir stand, dass er expired ist. So ja. Hat jeder was ja. Mal gesehen.
Genau. Aber ja, ich find's cool, dass sie sich da ein bisschen drum kümmern, dass Leute das anmachen. Ich habe auch Leute geschämt und dann haben sie es angemacht. Habe ich gehört.
Ja, das ist korrekt. Wer das wohl war.
Wer das?
Ich war das. Ja. Ich habe gesehen, dass ich bei Pipey mich seit anderthalb Jahren nicht mehr eingeloggt habe und entsprechend da quasi mich nicht gekümmert habe. Aber das habe ich jetzt nachgezogen. Ich habe jetzt auch zwei Faktor, weil das steht da direkt rechts vom Namen und da muss man sich immer direkt schlecht fühlen.
Genau, dann wird man immer geschämt von anderen Maintainern.
Shame.
Und ja? Funktioniert.
Gut, kommen wir von einer relativ guten News, dass sich PipeBuy um Security kümmert, zu einer scheiß News, finde ich.
Ja.
Weil irgendwelche Red Hat Lawyer irgendwie Angst kriegen. Macht Fedora jetzt uncoole Sachen, nämlich sie schalten die Hardware-Beschleunigung von H264, H265 und VC1 in Mesa aus. Das heißt also, wer eine neuere Fedora-Distro hat oder auch ein neueres OpenSUSE zieht danach, der kann jetzt keine Hardware-Beschleunigung mehr benutzen.
Mhm. Einzige für Abhilfe, alle oder?
Ja. Kannst du es nicht mehr benutzen.
Auch nicht, wenn quasi du
auch nicht, wenn dein Charter Chipsatz hast. Und alle das unterstützen, genau. Pech gehabt. Das ist doch wieder mal scheiße. Das sind doch, ja. Das ist, also erstens Lawyer, du hättest aber die Klappe halten sollen, da hätte es irgendwie keiner gemerkt. Ja. Sorry. Und ich meine, dann die Chips bauen und die Hardwarebeschleunigung sozusagen mitbringen, sollen doch bitte die Patentgebühren dann an die MPLA zahlen. Und
ja, also,
das soll war jetzt? Auch so. Und zwar, ein Beispiel war die ThinkPads. Die hatten eine Zeit lang die wurden mal quasi BIOS geupdatet und dort wurde dieser Codec entfernt, genau wegen diesem Grund. Und jetzt, eine Zeit lang später, ich weiß nicht genau, wie viel Monate oder Jahre haben sich irgendwie geeinigt und dieser Codec wurde wieder enabled per BIOS-Update.
Das ist schön, bringt dir jetzt aber nichts mit deiner Linux-Distro.
Außer Fedora halt, oder ich patch dieses Feature raus.
Ja.
Ja. Weil jeder ist ja sich selbst, wenn du deine eigene Distro maintainst, quasi jetzt nichts was.
Ja. Ja, muss man halt selber machen und ich meine, selbst bei den Linux-Usern, ich weiß nicht, wann habe ich mir das letzte Mal was irgendwie selber kompiliert, ist auch schon eine Weile her. Mhm. Weil ja, meistens funktioniert's halt und das wollen wir auch, dass es irgendwie gut funktioniert und das ist doch jetzt ein scheiß Rückschritt, weil das bedeutet, dass dann vieles Zeug einfach langsamer wird, was wieder mehr Strom verbraucht, was einfach in diesen Zeiten, also ich finde zu sagen, nee, ich finde, da müssen wir jetzt mal die MPEG-LA sagen, fickt euch, weil, die Chip-Hersteller haben es eingebaut, ihr habt garantiert euer Moneys gekriegt, dass jetzt irgendwie Betriebssysteme das rauspatchen, finde ich nicht okay. Nicht okay.
Nee, ist nicht okay. Aber eben das Problem ist einfach, dass sie, ja, hier, es gibt halt auch, es ist halt alles so ein bisschen unklar, wer jetzt genau, wann, wo, also hier die, MPEG LA ist halt auch,
Scheißverein.
Ja, die geben sich halt schon auch Mühe, dass es so kompliziert wie möglich ist.
Das stimmt.
Und dass es so wenig Sicherheit gibt, wie nur irgend möglich und dass sie möglichst viel Geld verdienen können. Und ja, das ist halt einfach scheiße. Das ist halt einfach
scheiße. Benutzt, wenn ihr könnt, kein H264, kein H265. Weil, sorry, also diese Situation ist echt mies.
Das ist nicht okay, wenn, wie gesagt, ist ja in den Chips eingebaut, die Hardwarebeschleunigung. Das heißt also, irgendjemand hat da garantiert schon mal Geld an die MPEG LA gezahlt. Mhm. Ich sehe es einfach nicht ein, dass jetzt nochmal irgendwelche Leute zahlen müssen oder sich so bedroht fühlen, dass sie jetzt hier diese Features ausmachen, was wie gesagt dazu führt, dass unsere Systeme einfach langsamer sind und mehr Energie verbraten, als sie eigentlich müssten. Und das ist nicht okay.
Ja, das ist nicht dagegen. Okay. Ja, nee, ist einfach scheiße.
Also benutzt kein neueres Fedora, benutzt kein OpenSUSE, macht den Leuten die Hölle heiß, keine Ahnung. Also zumindest in Europa und auch anderen verstehe ich nicht, warum man jetzt das so machen muss. Gut, ja, wir haben auch Softwarepatente, die werden hier aber sowieso nicht so richtig durchgesetzt, von dem her kann man auch drauf scheißen. Wir sind ja hier nicht in Amerika. Also von dem her. Also nee, könnte ich mich echt aufregen.
Scheißverein, ohne Witz. Genau.
Ja, es gibt aber, also sie haben es irgendwie in extra Paket rausgesplittert, also du kannst das irgendwie, glaube ich, trotzdem einfach über ein extra Paket wieder installieren, echt? So wie ich das verstanden habe.
Echt, so habe ich es explizit nicht verstanden, dass es eben niemand dir einfach so anbietet, weil sie jetzt alle Angst haben, wenn, dann musst du es dir selber kompilieren.
Ja, also es ist dann halt so ein, vermutlich so ein selber kompilier, also es gibt hier diesen. Also ich habe hier den
Thorsten Lehmhus verlinkt.
Ja, genau. Und da gibt's in diesem Thread gibt's einen Fedora now splits out Mesas VA API drivers into a separate package disabled by default, which allows RPM Fusion to ship a complementary package with the driver for hardware accelerated video D und encoding. Und dann ist hier bla bla bla. Ja, ich glaube, dass zumindest ist das die Idee, dass das irgendwie geht. Ich sehe jetzt das Paket selber auch noch nicht, aber es würde heißen, dass man es zumindest irgendwie nachinstallieren kann. Aber es ist halt auch die Frage, wie viele Leute machen das, ne? Wenn es nicht standardmäßig drin ist. Wer schaut sich das genau an und sagt so, ah ja, hier. Es würde noch ein bisschen besser, effizienter gehen. Ich installiere mir hier das Paket nach.
Ja.
Aber ja.
Dafür müsste man halt auch erstmal wissen, dass es ein Problem ist.
Ja, yeah, genau.
Irgendwie ist es dann so, ah ja, der CPU geht so hoch, wenn ich irgendwie irgendwas anschauen möchte. Ist natürlich blöd, irgendwelche Linux-Distributionen anschauen oder so. Das kriegt man halt auch nicht sofort raus.
Nee.
Ja, was ich noch sagen wollte, YouTube benutzt standardmäßig nicht H.264. Und nicht H265, sondern VP8
und VP9. Ja.
Das heißt aber auch, wenn du einen alten Laptop hast, also keine Ahnung, 10 Jahre oder so, dann hat der da keine Hardware Acceleration für, weil da gab's das halt nicht.
Mhm.
Und das ist halt sehr unpraktisch, wenn du dann mit deinem alten Laptop auf YouTube surfst und auf einmal dein CPU hochdreht und deine Grafikkarte voll heiß wird. YouTube kannst du mit einem Plugin sagen, dass du H.264 bekommen willst, aber wenn das natürlich jetzt deaktiviert ist, doppelt blöd.
Dann ist, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit VP8, VP9? Wie sind die lizenziert? Sind die auch unter so Arsch-Lizenzen?
Nein, das ist Open Source.
Voll Open Source?
Das ist doch von Google.
Ja,
haben es als Open Source lizenziert.
Genau, Open End Royalty Free Video Compression.
Ja, ja. Nice. Ja.
In 2008 wurde das bei On2 Technologies.
Und dann haben sie die gekauft oder was gehabt? Oder?
Im Mai 2010 acquired Google On Technologies. On2 Technologies. On2 Technologies.
Oh ja.
Ja. Genau, also benutzt doch lieber sowas. Der Qualitätsunterschied ist irgendwie nicht groß und wenn man überhaupt sehen kann. Und ja, das, sorry, wie gesagt, geht einfach nicht. Benutzt keine H.264, H.265.
Ja, ich werde jetzt mein Zeug nicht umkodieren, Ingo. Es tut mir leid.
Nee.
Nee.
Ja, aber dann mach halt kein neues Zeug mit dem Scheiß.
Ich.
Punkt.
Ja.
So.
Gut.
Dann. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss erstmal wieder meinen Tab zurückfinden. Ah ja, genau. Google baut ein neues großes Rechenzentrum. Und zwar quasi bei mir um die Ecke.
In Space.
Nee. Nee, in Space, sondern in Brandenburg. Weil alle
ja, reden in Brandenburg. Das ist auch nix.
Doch, das sind jetzt alle. Tesla ist da, Google ist da. Irgendwie sind alle total heiß hier.
Alle zwei. Also erstmal ja, nur einer, alle. Weil Google ja erstmal eine Idee hat. Aber ja.
Nee, na, sie haben schon Land gekauft. Also ist ein bisschen ja, mehr als die Idee.
Vielleicht
also
wollen Land sie da gekauft, irgendwie haben sie schon. Atommüll entlagern oder so. Keine Ahnung.
Nee, ich glaube nicht, dass sie das machen, sondern sie wollen tatsächlich, also die Rumors, die gab es schon lange und dann hieß es, also erst wollten sie irgendwo anders hingehen, da hieß es, Wasser, ich meine, weil, naja, Tesla ist schon da, haben sie wenig Wasser da, da kann jetzt nicht noch irgendwie ein wassergekühltes Rechenzentrum hin, keine Ahnung, warum sie es mit Wasser kühlen wollen, was ich denke, weil eigentlich müssen sie es ja nicht, können es ja auch, Luftkühlung geht ja auch irgendwie anders, muss ja nicht mit Wasserdurchlauf machen hier. Jedenfalls haben sie sich jetzt tatsächlich für einen Stadtort entschieden und das ist hier mitten im Walde. Also ihr merkt schon, Brandenburg, alles Wald irgendwie.
Mitten im Walde.
Wird garantiert noch irgendwie 5 Jahre dauern, keine Ahnung, aber Land haben sie sich mal gekauft und ja, der Gemeinde bzw. Stadtrat an der Stelle ist wohl auch dafür.
Klar, für Geld sind die immer zu haben, oder?
Naja, da ist halt in der Region ist halt gerade, ich meine, nachdem irgendwie Amazon ein großes Logistikzentrum gebaut hat und wir alle große Logistikzentren da bauen, sind die auch mal ein bisschen froh, dass mal jemand was anderes macht. Nämlich einfach ein Rechenzentrum hinstellt und nicht noch irgendwie mehr Verkehr auf der Straße produziert. Also es ist echt, da ist gerade ein Logistikzentrum neben dem anderen hier entstanden.
Die alle dann nach Berlin liefern quasi.
Ja, oder keine Ahnung, Berlin, Dresden, das ist keine Ahnung. Ich glaube aber, Amazon tatsächlich hat ihren Hub hier für auch Polen, Tschechien und sowas. Also das war Nähe Flughafen. Die haben hier einen riesengroßen Hub hingestellt. Ja.
Okay.
Ja, und jetzt kommt auch Google. Toll. Ein Riesenrechenzentrum, wie die News sagen. 30 Hektar haben sie sich gekauft.
Verrückt. Ja, gut, ist auch. Also.
Ja, ich meine, ich habe ja auch schon über einen Hektar, von dem her ist es.
Das kostet ja auch nichts da, ne?
Genau. Denkt man sich,
ja auch, stimmt, du kommst 30.
Auch ist es, quasi. Ja, genau, das ist ja. Gerade mal 30 mal so groß wie mein Grund und Boden. Genau, ist ja kein Problem. Gut. Ja, gucken wir mal, wann das was wird. Eine Weile wird es garantiert noch dauern, aber das wird dann so nach Frankfurt irgendwie der zweite Google-Hub hier in der deutschen Region auf jeden Fall. Ab.
Okay, schön.
Bisschen spannend.
Ist doch gut, läuft was.
Ja, ja,
läuft bei dir.
Geht's gerade ab in der Region, das ist schon ein bisschen krass. Ja. Weiß nicht, ob das alles mit dem Flughafen zusammenhängt, aber auf jeden Fall geht's hier gerade ab durch die Decke. Gut, ab durch die Decke geht's auch ein bisschen bei Linux. Wir sind nämlich schon bei 6.0.
Ist es so?
Ja, Linux 6.0 kam heute, gestern, weiß ich nicht, jetzt gerade irgendwie raus. Ja, schöner, schneller, höher, weiter. Ich glaube, sonst kann man dazu nicht viel sagen, oder? Rust ist noch nicht dabei, das kommt dann jetzt erst mit 6.1 und vielleicht. 6.0 heißt es auch nur, weil Linus Torvalds mal wieder, keine Ahnung, hat nicht genug Finger, um weiter zu zählen, oder?
Das ist ziemlich genau das.
Ja. Ja, ist aber ein guter Finger. Grund, also, good enough.
Good enough, as any.
Mhm. Macht jetzt auf der zweiten Hand weiter einfach.
Ja. Genau. Bis wir dann bei Linux 10.0 sind, da müssen wir mal gucken, wie er es dann hinkriegt.
Ja. Dann fängt er immer wieder bei 1 an.
Würde ich sagen. Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Wahrscheinlich. Einzig logische Schlussfolgerung.
Gut, irgendwas Spannendes, ich hab's jetzt gar nicht groß durchgelassen, ist irgendwas, hat einer was irgendwie besser geworden ist?
Ich glaube nichts, was irgendwie mich genug interessiert hätte. Ich habe zumindest nichts gesehen. Also ja, es sind natürlich irgendwelche Dinge, irgendwelche NFS-Dinge und keine Ahnung, also aber nichts, was ich sage, so, ah ja.
Ja, ich habe jetzt auch nichts.
Aber immer updaten, weil updaten ist gut. Also irgendwelche RISC-V-Dinge sind wohl passiert. Aber solange du halt keine RISC-V-Hardware kaufen kannst, ist mir das halt auch wie ziemlich egal. Ja.
Ja. Gibt's nicht jetzt schon manchmal was oder so?
Ja, genau. Das ist halt genau das Problem. Du kannst manchmal irgendwelche
Boards kaufen. Ja, genau.
Aber ich habe mich letztens mal wieder gefragt, weil ich das eine NAS eigentlich mal noch austauschen möchte. Es gibt einfach nichts. Also es gibt keine coolen neuen CPUs. Also das ganze ARM-Zeug kannst du einfach nicht kaufen. Gibt's irgendwie nichts Schlaues? Ja, RISC-V gibt's irgendwie auch nichts und die ganzen Intel-CPUs sind irgendwie, die coolen sind irgendwie von 2019 oder so.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach, seit dann ist einfach nichts mehr passiert. Ja, und die AMD irgendwie so im Low-Power-Segment ist auch nicht viel los. Ja. Dann habe ich die Tabs wieder zugemacht und habe mir nichts gekauft.
Ja, dann warte halt einfach noch ein bisschen.
Ja, vielleicht gibt's, ja, aber gibt's, die Frage ist halt, ob sich da viel jetzt noch eben geben kann. Also was wäre denn noch cool? Also was wäre denn so ein Feature, wo du sagst, oh, jetzt?
Ja, ARM beispielsweise.
Ja, aber warum? Ja,
weil wenig Strom, Low Power.
Also wenig Strom. Das heißt, wenn die Intel-Dinge auch wenig Strom machen würden, dann würde es reichen, oder?
Ich würde auch nicht.
Aber die machen jetzt schon wenig Strom.
Der Vorteil ist ja immer noch bei den x86, dass du einfach mit einem BIOS oder EFI das Ding booten kannst und das ist einfach fertig, während du bei ARM ja immer gucken musst, dass dein Linux dann halt total angepasst ist auf das Ding und
aber also, das wird ja auch besser, aber ja, genau. Also ja, also es muss auch kein ARM sein. Also ich nehme auch irgendwie wenn Intel irgendwie ordentliche, ja, nicht Boards, aber zumindest ordentliche CPUs bauen würde, neue.
Ja gut, aber das kann ja jetzt kommen. Die haben ja jetzt so Druck von AMD, dass sie vielleicht in zwei Jahren, jetzt gib ihnen mal ein bisschen Zeit, die müssen sich, glaube ich, erstmal von dem Schock erholen. Und die werden schon wiederkommen. Dauert halt teilweise ein bisschen, da muss man
also das, gut, was du da.
Also ist bei mir ja auch so, ich müsste auch mal mein NAS-Gerät ersetzen irgendwie, aber ich denke mir auch gerade, also erstens habe ich keine Zeit dafür und zweitens ist halt irgendwie, mein Ding läuft noch immer. Bisher stecke ich einfach mehr Festplatten rein und dann ist halt gut. Also ich meine, es sind jetzt 3 10-Terabyte Festplatten drin, dann kommt halt die 4. und noch die 5. dazu und dann wird natürlich ein bisschen kritisch. Mehr als 6 SATA-Ports habe ich nicht. Ja. Gut, das System läuft von der NVMe, das ist kein Problem. Ja, und dann hast halt irgendwie 6 10-Terabyte Festplatten und das reicht erstmal noch eine Weile.
Ja, also, aber es ist halt aktuell, also gut, ich denke auch Chip-Shortage und so hat halt nicht geholfen. Das wird.
Alles ist ja jetzt vorbei. Das ist ja jetzt. Haben wir jetzt große Krise, jetzt haben wir andere Probleme.
Ja, also das, ja, es wird sich, glaube ich, schon noch. Ja, und eben, ich brauche halt auch nicht jetzt unbedingt was darum. Und jetzt halt irgendwie eine CPU von 2019 zu kaufen, sehe ich irgendwie auch nur so halb ein.
Ja, nee.
Das heißt, ich warte jetzt einfach nochmal ein Jahr, zwei und dann gibt's hoffentlich was Neues.
Ich habe, glaube ich, 16 oder 17 meine gekauft und bisher läuft's noch. Und ich,
ja, aber es gibt halt
auch meine Zeit irgendwo da. Ja.
Gibt halt auch nicht viel Neueres, was besser wäre. Das ist halt das lustig. Also, ja, das, ja. I don't know.
Ja, me either.
Mal schauen, was wird.
Aber falls ihr Hörer irgendwie eine coole Idee habt, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ne? Also vielleicht haben wir ja einfach irgendwas übersehen. Ansonsten warten wir jetzt einfach nochmal 2 Jahre und gucken dann mal, ob es dann irgendwas Geiles gibt. So ist halt. Gut. Dann Microsoft Teams. Ich bin raus.
Was mit Teams?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß was nicht, da ist, schon wieder passiert? Ist
von dir?
Von mir? Ich,
ist nicht von dir. Dann ist es bestimmt auch von Markus. Aber es, nee. Die News sagt, stores Authentication Tokens as ClearText in Windows, Linux und Mac. Immerhin sind sie nicht irgendwie Plattform, so, ja, unter Windows machen wir das schon richtig, aber in Linux und Mac, da haben wir es einfach ClearText abgelegt. Nein, ist schon so überall. Konsequent falsch.
Konsequent einfach Scheiße bauen, ja.
Ach ja.
Ist es ein Problem?
Wenn deine Tokens im ClearText.
Ja, aber wie verschlüsselst du sie sonst?
Jeder, na, kannst du wie dein Passwort, wenn es irgendwo hingelegt ist, schon mal verschlüsseln und nicht.
Ja, aber dein Computer weiß ja auch, weil er muss ja auch das Passwort wissen, um den das zu entschlüsseln. Oder ist das Problem, dass es nur so.
Wieso? Mit dem Aus-Token kannst du einfach dagegen gehen und sagen, du bist derjenige.
Okay, was ist das Problem jetzt?
Das Problem ist, dass die Cleartext lesbar für alle sind. Das Problem ist, wenn ich auf deinem Rechner bin, kopiere ich dein Token und dann kopiere ich den auf meinen Rechner und dann bin ich du in Teams.
Okay, also hier, es gibt quasi einen Cookie-Ordner und da ist dieser Auth-Token mit drin.
Genau.
Aber und das hast du ja überall, oder?
Nee.
Also wenn du jetzt einen Browser aufmachst, dann hast du ja auch irgendwo den Cookies-Ordner quasi. Wenn du jetzt dich irgendwo einloggst, wenn du dich jetzt quasi bei Google einloggst, hast du ja auch irgendwie einen Token, oder? Ein Auth-Token. Oder hast du es nicht? Wie funktioniert das? Wie ist es anders?
Dass der hoffentlich nicht einfach lesbar ist für alle User auf deinem Rechner.
Aber ich glaub, wie funktioniert das? Wie macht dein Browser, wie schützt sich dein Browser gegen andere Leute auf deinem Computer? Macht er das? Kümmert er sich darum? Ich hätte jetzt spontan gesagt, nicht. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Encryption or protect file location by default. Also ja, das ist eine gute Frage. Ja,
keine Ahnung, das ist jetzt, weiß nicht, es hört sich so an, als wäre es quasi so eine Elektro, wie heißt das, Elektron-App oder sowas, und die ist halt quasi ein Browser und der Browser stellt jetzt in diesen Browser-Ordner rein.
Ja, schon, aber deine Webseite sollte diesen Authentication-Token ja auch nicht einfach in Cookie schreiben.
Wo schreibt die hin?
Ja, nicht.
Na gar nicht.
Was macht die dann?
Halt in Memory?
Nein, na, Quatschkram. Du willst doch nicht deinen Browser zumachen und dann wieder anmachen und dann ist weg. Das ist
ja
super
doch.
Shit.
Nee. Musst du dich wieder einloggen?
Ja. Yes, behindert.
Ja, schon, aber besser als jeder kann sich als du einloggen, wenn er.
Also wenn du jetzt quasi, wenn du dich bei Google eingeloggt bist,
ja,
wird dich Google nicht ausloggen, wenn dein Browser nicht quasi.
Ja, aber die
immer
werden nicht
seine
Auth-Token irgendwo hinschreiben. Die
er muss
merken
es irgendwo
sich vielleicht.
Haben.
Die merken sich vielleicht, dass du mit dem Cookie du bist, aber die werden nicht das Auth-Token da irgendwo hingelegt haben. Dass jemand Neues auch mit dem Token kommen könnte und sagen könnte, du bist du oder so.
Ja, aber vielleicht gibt es ja quasi auf der Serverseite noch irgendwelche Magic-Sachen, die das überprüfen. Das weiß ja nicht. Steht ja nicht.
Ja, das steht da nicht, aber ich nehme mal an.
Microsoft Teams ist eine Elektron-App. Oh fuck, als hätte ich es geraten.
Ja, natürlich ist es eine Elektron-App.
Er ist quasi ein Browser. Das heißt, alles, wo du einen Browser hast, die machen das genauso. Warum sollten die es anders machen?
Also ich
weiß nicht, ich bin noch nicht so überzeugt, dass es voll das kritische Ding ist, sondern es ist mehr so.
Also ja, klar, also ich meine, du musst ja auch, du musst ja halt auch Access, lokalen Access auf das Ding haben. Also es ist schon nicht super, also du musst halt schon auf dem Rechner sein, dass das geht. Und dann bist du sowieso ja schon ziemlich geowned, weil wenn der Angreifer ja schon direkt auf deinem Rechner ist, kannst du ja viel Schweinkram treiben.
Also
ja, keine Ahnung.
Ich glaube trotzdem, also wenn ich mir ein Auth-Token irgendwo hinlege, dann weiß ich nicht. Dann benutze ich den per Curl irgendwo in der Kommandozeile, aber ich speichere ihn halt nicht irgendwo weg und ich nehme mal an, dass es.
Ja, aber zum Beispiel, du hast einen Bot, ja? Der braucht ja auch irgendwo so einen Auth-Token. Und
ja,
der muss das irgendwo dann auch abrufen können und der braucht das auch in Klartext am Ende. Und wenn du es verschlüsselst, dann verschlüsselst du es auch nur mit dem Ding, was auch der Bot hat.
Ja.
Also quasi auch eine andere Secret und das ist quasi dann nur Obscurity. Also, wie gesagt, ich bin nicht überzeugt, dass es jetzt quasi ein Problem ist. sondern ich glaube, das ist einfach gang und gäbe gerade und du musst dann, wenn du dich schützen möchtest, auf der Serverseite schützen, zum Beispiel zweiter Faktor, eine Überprüfung, ob quasi das von dem gleichen Ding kommt und so und ansonsten halt einen Logout machen, aber auf der Client-Seite, dann liegt es halt darum, als der Client braucht es halt auch, ich meine, was soll er machen? Wie viel Double Encryption willst du noch machen, weil das hilft ja am Ende nichts.
Ja, nee, also ich meine, du kannst ja schon, also wenn du es auf dem Client encryptest, dann ja, bringt dir das genau gar nichts, weil du hast ja dann auch den Key, weil der Client hat es ja encrypted.
Sonst. Ah, ist die Frage nur, ob der Key vielleicht ein bisschen geschützter liegt als dieses Token, was vielleicht von anderen Leuten noch gelesen wird, aber keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, ich habe die News auch nicht gepickt. Es hat ja auch in den Kommentaren, hat es hier so ein gleiche Meinung wie hier Felix. Sorry, this is a complete non-story. There's no good solution to protect data held on locally compromised computers. Ja.
Ja, von Microsoft gab es die Antwort, ist halt so.
Ist halt so.
Ja, da steht, ja. The technique described does not meet our bar for immediate servicing as it requires an attacker to first gain access to the target network. We appreciate Vectra partnership in identifying and responsibly disclosing this issue. We will consider addressing it in a future product release. Also im übernächsten Release kommt es dann vielleicht.
Vielleicht.
Nie.
Nicht.
Es kommt nie.
Okay.
Ja. Also keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nicht überzeugt, dass es ein Problem ist und dass dein Browser es anders macht. Weil es Microsoft Teams quasi ein Browser. Und
ja, es ist ein schöner Browser. Das ist so.
Speichert die Sachen halt. Setz mal.
Gut, du kannst hier, was du natürlich schon machen kannst, auf einer Ebene höher, irgendwie wenn du so ein Threat Protection, keine Ahnung was hast, kannst du halt irgendwie monitoren, werden diese Files accessed. Beziehungsweise du kannst irgendwie die
ja, aber da muss auch noch jemand lesen. Und ich meine, wer in seinem normalen Computer liest Access Logs?
Aha, nee, nicht ein Access Log. Du musst natürlich schon so eine Regel machen, die dann gleich anschlägt, wenn.
Ja, aber dann brauchst du ja quasi alles hinterher auch. Also wenn du Regeln hast, ja, dann musst du ja auch quasi jemanden haben.
Ich spreche nicht von du als auf deinem Laptop. Ich spreche mehr so du als Firma.
Ja, aber trotzdem, du als Firma musst dann quasi wissen, dass hier Microsoft Teams meint, das ist jetzt eine gute Sache, das zu überprüfen und hat dafür dann quasi was diese Nachricht erzeugt und sagte, oh, Access auf dieses Ding. Und dann musst du quasi ganz weit hinten, müssen die Leute noch wissen, was das bedeutet. Das ist nicht so trivial. Also man kann sich davor die Sachen überlegen, aber am Ende ist es nicht so einfach. Unglücklicherweise. Das, so wie es halt immer
ist. Ja. Nein, natürlich ist es nicht einfach, aber es wäre halt was du machen kannst. Ja. Das ist alles, was ich sage. Also ja. Wenn das ja, irgendwie. Genau.
Also da hängt mehr hinter. Also quasi,
ja, aber normalerweise hast, als Firma hast du ja so ein Threat Protection Scheiß Endpoint Security. Ja, you know.
Die alle nichts bringen.
Ja. Ja, natürlich nicht, aber da kannst du genau so einen Scheiß halt implementieren und sagen. Ja, so,
aber
ja,
was ist, wenn jemand quasi, keine Ahnung, sagt, oh, ich mache jetzt ein Backup von meinem Home-Verzeichnis. Oh shit, die Regel schlägt an. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Backup von Home-Verzeichnis und dass ein Angreifer irgendwie deine Tokens klauen möchte oder so? Das ist verdammt schwierig. Also es ist nicht so, dass man jetzt klar sagen kann, okay, das ist das Problem, sondern es ist quasi immer nur ein Indikator. Und wenn du Indikatoren hast, dann brauchst du meistens mehr als nur das eine. Dann kannst du es natürlich anziehen, aber dann, wie gesagt, das ist ja schwierig.
Ja, niemand sagt, dass es einfach ist.
Okay.
Aber, ja. Die Frage ist halt auch, wer benutzt Teams? Also
alle, die es müssen, würde ich sagen.
Alle, die es müssen.
Ich genug nicht. Leute.
Darum.
Ja, ich muss es auch nicht benutzen, aber es gibt genug Leute. Also das ist kommt ganz schön stark.
Ja.
Das haben sie mal wieder gut geschickt, irgendwie reingepusht und alles.
Ja. Also es weiß nicht, was gibt's denn noch? Zoom.
Google Meet.
Big Keine Blue Button. Jitsi.
Ja. Bei Google hätte ich voll Angst, dass die jetzt, dass Google nächste Woche sagt, ups, Google Meet, schönes Tool hatten wir da.
Nee, aber das sind diese, wie heißt das? Das Google-Zeug ist in dieser Enterprise.
Ach so, ja.
Scheiße
drin. Produktivitätsgedöns.
Ja, ja, und da gibt's ja auch noch, also, wenn du in diese Google
Enterprise.
Ja, ja, und Google Plus und so gibt's da immer noch. da kommen sie nicht weg, weil das haben sie irgendwie verkauft, das steht da halt drin und Leute haben da viel Geld für bezahlt und die sagen natürlich so, nee, das könnt ihr nicht abstellen und dann wird es irgendwie auch nicht abgestellt. Das heißt, wenn du irgendwie in so eine Enterprise Google-Dingsy hast, dann kannst du da auch noch Google Plus benutzen und so. Und dann glaube ich nicht, dass da Google Meet weggeht. Ja. Oder zumindest einfach ersatzlos gestrichen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also welcher Tag ist heute? 8.4. Nee, 4.8. Nee, irgendwo.
3.10. oder so.
3.10. Okay. Also es gab auf jeden Fall eine News dieses Jahr, dass es eine gewisse Zeit lang zwei Google Meet gab, weil sie Google Duo umgenannt haben zu Google Meet. Also es ist ein bisschen tricky.
Aha.
Und deswegen, da mich auf Google verlassen will, habe ich aufgehört. Hatten wir heute.
Also es gibt halt einfach noch beides.
Ja, genau. Ja, genau. Es gibt.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie dir was weggenommen haben. Das ist halt einfach ein Mess, weil es halt drei Dinge fürs Gleiche gibt. Aber das ist ja
vier. Es gab ganze Latte an.
Ja, ja. Also
genau, wo wir jetzt gerade sind. Also, die haben auch ein paar Sachen wieder zusammengestampft und so. Das ist ja auch immer das Ding, ja. Was gab's da? Hangouts Meet gab's ja.
Ja, ja, genau.
Das ist aber auch wieder eingestampft. Ich weiß nicht genau.
Ja, aber also spielt halt keine Rolle. Was dich ja eigentlich interessiert, ist einfach, gibt's irgendwie so ein Videochat-Ding, sie? Oder?
Ja, aber gibt's zwei?
Ja, das ist ja egal. Also, ja.
Wie gesagt, ich hätte Angst. Ich hätte Angst, um das zu benutzen.
Nö.
Von Google. Und zwar für so Business-Sachen.
Nö. Habe ich tatsächlich nicht so Bedenken.
Okay, ist nice.
Aber
ja. Ich muss nicht benutzen, aber tatsächlich, also ihr Google Workspace Ding und weiß ich nicht, was da alles drin ist, das verkaufen sie und damit machen sie, glaube ich, auch gut Geld.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass ihm das bleibt, solange sie noch Geld damit machen.
Genau, sieht halt anders aus
mit 10 Millionen,
mit denen sie
Sales oder sowas fällt und dann auf einmal gekillt werden muss.
Oh. Keine Ahnung. MD5 Image.
Genau. Also, das ist eine News und zwar das erste bekannte MD5 Quine, heißt es so? Ein Bild, was seine eigene MD5 Checksumme abbildet.
Mhm.
Genau. Ist quasi von einem gewissen, warte, oh fuck, habe ich mich verdrückt hier. Von einem Hacker namens, wer ist der? Der Name kommt schon. David Buchanan erzeugt worden, beziehungsweise genau, das heißt, das ist ein Bild, wenn du es ausgibst, dann hat es auf der rechten Seite eine Zahlenfolge und diese Zahlenfolge spiegelt seinen eigenen MD5-Wert wider. Nice. Und das sollte natürlich tricky sein mit Checksummen, weil man die ja vorher nicht so einfach erraten können sollte. Stellt sich aber natürlich bei MD5 raus, ist halt nicht so. Er benutzt dann ein paar verschiedene Tricks, um dieses Bild zu erzeugen. Die beschreibt er darunter. Benutzt die Sachen, die halt notwendig waren und sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, was haben wir noch? Seid ihr noch da?
Nice.
Ich bin Lücke. Ja, es ist deine Zlib News gerade immer, deswegen.
ja, Zlib-Bibliothek, Sicherheitslücke. Oh, no. Ich habe gedacht, ihr habt es vielleicht gelesen.
Oh, nee, ich habe es leider nicht gelesen.
Oh, oh.
Ist mir durchgerutscht.
Zlib ist auch überall drin, ne?
Ja, das ist überall. Fuck.
Und dadurch Code schleusen und ausführen.
Ah.
Und ist schon gefixt? Hat man da schon?
Ja.
Einige Linux-Distributionen verteilen inzwischen aktualisierte Pakete.
Okay. Ah, puh. Ja, es kann durchaus sein, dass ich da auch schon.
CVSS-Score kritisch.
8.1.
Ja, 9.8. Je nachdem.
Was ist das untere?
Eigentliche Anwendung bündete zwar Zlib, konnte aber die verwundbaren Funktionen gar nicht aufrufen, schränkte die Autoren des Eintrags ein.
Ja, also.
Na gut, keine Ahnung. Keiner ist sich so wirklich sicher, was es jetzt bedeutet und ob das ein Riesenproblem ist. Aber hört sich erstmal nach einem Problem an, würde ich jetzt sagen.
Zumindest nicht gut. Das, ja. Probleme genau, deswegen in Zlib immer schwierig. Also allgemein in halt so Basic Building Block Libraries, die halt irgendwie an viel zu vielen Orten
würde
drin
mir
sind.
Da jetzt einfallen.
Ja, da fällt mir jetzt auch gar nicht ein, was da letztens war.
Nee, ist ja auch gerade mal ein Jahr her. Ne? Nee.
Da wird nie was passieren.
Nee, Quatsch. Logging kann gar nichts schief gehen. Kann man nicht so viel falsch machen.
Ja.
Zum Glück.
Ja, und das Problem ist halt, dass es an vielen Orten statisch drin ist oder so.
Ja, und halt ganz viel auch, gelinkt natürlich auch. Und wenn halt dein Betriebssystem beziehungsweise dein Docker-Container
nicht geupdatet wird, dann, ja.
Nicht geupdatet wird, dann bist halt ein bisschen doof.
Gar nicht mal so gut, ja. Darum immer Dinge updaten.
Ja.
Außer PlayStation, oder? Dann kann man sie jailbreaken.
Stimmt. PlayStation.
Nie updaten, weil dann kannst du sie jailbreaken.
Genau. Wenn ihr eine PlayStation in der Version 4.0.5 habt, ist glaube ich das letzte Dings, 4.0.3, sorry, mit der Firmware-Version 4.0.3, dann niemals updaten, ab jetzt. Also außer ihr wollt Spiele online spielen, dann müsst ihr natürlich updaten. Aber wenn ihr quasi die Option euch freihalten wollt, Homebrew auf eure PlayStation 5 starten zu können, dann gibt es jetzt den ersten Jailbreak. Das ist quasi ein Kernel-Exploit zusammen mit einer WebKit-Vulnerability. Das sind die zwei Sachen, die man da braucht. Es gab eine relativ lange Zeit die WebKit-Vulnerability, die war bekannt. Was gefehlt hat, war der Kernel-Exploit. Der kam jetzt dazu. Ich habe den Artikel hier verlinkt. Das heißt, könnte man jetzt im Auge behalten, wenn man auf solche Sachen Wert legt. Es funktionieren auch einige Sachen nicht. Zum Beispiel, es gibt Read-Write auf der Platte, aber keine Code-Execution. Das liegt daran, weil der Kernel-Code nicht gedumpt werden kann, aus dem Grund, weil da irgendwelche Teile als Execute-Only-Memory quasi markiert sind. Das habe ich nicht gewusst, dass sowas gibt, aber anscheinend gibt es sowas.
Ja. Da war doch irgendwas, du kannst ja jetzt irgendwie das Zeug halt irgendwie diese verschiedenen halt Marker setzen und ja. Ich wusste auch nicht, dass es dieses Execute-Only-Memory gibt, aber es gibt ja auch dann diese anderen, wo du irgendwie zum Beispiel wo du dann halt irgendwie Daten schreibst, also entweder Read-Write, aber halt kein Execute mehr hast und so. Dass du halt nicht irgendwie als Angreifer halt irgendwo Dinge in User Space oder so hinschreiben kannst und sie dann executen kannst und so.
Ja.
Da gibt's ja schon.
Gibt auf jeden Fall noch ein paar Limitationen, wo dran gearbeitet wird, würde ich dir sagen. Genau, es gibt viele Security Features, die bei der PlayStation 5 wohl mit dazugekommen sind, die das sich schwieriger gestalten lassen. Aber bis hierhin ist gekommen, das heißt, der nächste Schritt ist quasi wenigstens die Option ist da.
Ja. Stability for this exploit is about 30%.
Das ist nicht so schlecht, das ist auch nicht so gut, aber
Ja, ist nicht gut, aber also ich meine, jedes dritte Mal
ist schon okay.
Ist schon okay, also kannst schon Dinge, ich probiere Dinge normalerweise mehr als dreimal, bis ich irgendwie aufgebe.
Ja, das ist korrekt. Aber wenn du quasi jedes Mal mit der PlayStation was machen willst und dann halt viermal im Worst Case, beziehungsweise unendlich oft im Worst Case das versuchen musst, natürlich doof. Ja. Aber das ist ja der erste Proof Concept Jailbreak und das quasi daraus können sich dann natürlich mehr Sachen ergeben.
Ich finde es auch interessant, dass es immer noch hier WebKit ist.
Ja.
Was irgendwie das Einfallstor ist. Ist, glaube ich, weniger geworden, aber es halt immer noch, es geht wohl immer noch gut genug.
Ja. Cute. Genau. Die aktuelle PlayStation 5 ist wohl 4.5 Version. Ja. Und irgendjemand sagt, dass für 4.5 auch es wohl Möglichkeiten irgendwann vielleicht mal gibt in der Zukunft. Also der Autor, beziehungsweise Vololo Punkt. Ja. Jop. Das ist quasi ein Ding, was ich noch hatte. Ich glaube, bin ich durch meine Security News durch.
Genau, kommen wir zu was ganz anderem. Das, das deutsche Forschung, das deutsche Zentrum für Astrophysik, DZA, kommt.
DZA.
Nach Brandenburg?
Es kommt nach Sachsen. Also es sollen zwei Großforschungszentren entstehen, eins in Sachsen-Anhalt, glaube ich, und eins in Sachsen. Brandenburg wird irgendwas an der Uni, an der Cottbusser BTU, kriegt irgendwie ein Medizinstudium irgendwie dazu. Das ist das, was Brandenburg kriegt, und Sachsen soll halt ein Großforschungszentrum kriegen. Und da war auch also mein Hauptarbeitgeber sozusagen mit dran beteiligt, dass sie das haben wollten. Und es wurde aus einem Wettbewerb von, ich glaube, also ganz am Anfang waren es irgendwie 130 Vorschläge, dann waren es am Ende jetzt noch 8, und jetzt letzte Woche wurden eben die zwei ausgewählt. Einer, der dann nach Sachsen-Anhalt soll, und einer, der nach Sachsen soll. Und das soll nach Görlitz kommen, und das, genau, wird ein Forschungszentrum für Astrophysik. Und da wird es auch tatsächlich ein Low Seismic Lab geben, was in den Untergrund gebaut wird, weil es irgendwie in der Lausitz da unten ziemlich viel Granit gibt wohl. Da haben sie auch schon Probebohrungen gemacht, über 200 Meter tief oder 250 Meter tief. Und was ich ja spannend fand, wusste ich gar nicht, selbst da unten kann man immer noch das Meerrauschen hören. Das siehst du in so Sachen, da hörst du immer noch das Meer rauschen.
Ist das gut oder ist das nicht so gut?
Ist das was, was man haben will? Hörst du auf der Welt überall. Tatsächlich auch in der Lausitz in 200 Meter Tiefe kannst du irgendwie mehr Rauschen nachweisen. Wusste ich nicht, fand ich interessant. Das habe ich vorletzte Woche gelernt, nachdem sie das bei uns vorgestellt haben.
Aber welches Meer hörst du dann? Du hörst dann schon die
Meere.
Nordsee, ja. Meere gleichzeitig.
Kannst auch das Mittelmeer hören, je nachdem, ich weiß nicht.
Wo dein Ohr anhältst oder was?
Du siehst die Schwingung halt, und da gibt's halt einen Ausschlag an einer bestimmten Stelle, und da wurde halt gesagt, ja, das sind die Meere, die Weltmeere, die man da vernimmt.
Das hatte ich mal gesagt, ja, das sind die Weltmeere. Das sieht man hier an dieser
Ja, genau.
Alles klar.
Siehst du da?
Also, oh ja, der weiß was.
Ah ja, dann?
Ne, weil sie so ein Teleskop da eventuell reinbauen wollen, was bestimmte Schwingungen aufnehmen kann, und das sollte halt so ruhig wie möglich natürlich sein, das an irgendeinem Punkt der Erde zu bauen. Und Granit ist da wohl ganz gut, und vielleicht wird es ja der Standort für dieses Einstein-Teleskop. Aber dieses Rennen ist noch nicht gelaufen. Es kann auch an andere Stellen auf der Welt kommen. Aber deswegen haben sie halt da so Probebohrungen gemacht, und irgendein Teil von diesem Deutschen Zentrum für Astrophysik wird auf jeden Fall da in Granit gebaut. Gucken wir mal, ob es dann noch ein bisschen größer wird, weil das wäre dann irgendwie wirklich so ein Dreieck, was sie da hinbauen wollen, über mehrere Kilometer lang. Wenn sie diesen Einstein-Teleskop bauen.
Wollen sie ein Bermuda-Dreieck bauen?
Ja, genau.
Geil.
Bermuda-Dreieck in den Granit.
Direkt.
Geil. Läuft bei denen auf jeden Fall.
Ja, sign me up. Finde ich gut. Sollen sie machen.
Ja, nee, mal gespannt. Wird dann wahrscheinlich auch irgendwas, was in die Helmholtz-Gemeinschaft mit raus reinkommt. Und wahrscheinlich wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis sie das aufgebaut haben. Wie gesagt, erst letzte Woche kam jetzt die Bestätigung, dass sie Millionen, Milliarden, keine Ahnung, wie viel das sind, da hingehen. Und bis dieses Forschungszentrum da jetzt aufgebaut wird. Und wenn, dann werde ich da bestimmt auch mal vorbeigucken gehen, weil sieht ganz spannend aus.
Mhm.
Ja. Cool. Damit ihr wisst, was mit euren Steuergeldern passiert. Also zumindest von dem einen Felix und meinen.
Das stimmt. Ich zahle keine Steuern.
Ja.
Keine unsere Steuern.
Nee, gar keine. Weil Schweiz, you know.
Ach so, keine Ahnung.
Ja.
Mehrwertsteuergesetz.
Bankgeheimnis.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Nee, Bankgeheimnis. Ist alles geheim.
Ach so, klar. Wenn man nicht sagt, was man bezahlt, dann bezahlt man nichts. Das ist so einfach.
Und dein Arbeitgeber überweist einfach direkt in dein Schweizer Bankkonto. Und dann weiß auch keiner.
Direkt auf dem Nummernkonto.
In Goldmünzen.
Ja, genau.
Genau.
Das ist okay.
Ja, ist doch nice.
So
hat jeder was.
Natürlich alles rein hypothetisch, falls hier jemand von Steuer, you know.
Aber macht, bezahlt man ja nicht.
Ja, genau.
Die gibt's also gar nicht, weil die bezahlt ja keiner. Mhm. Das ist ja wunderbar in der Schweiz. Das ist super.
Super.
Das ist toll. Das ist
Wahnsinn.
Toll. Läuft bei denen echt.
Läuft bei uns. Ja.
Was noch nicht läuft, ist Monkey Island unter Linux.
Oh no.
Aber
oh
bald.
Aber bald.
Also gibt wohl Leute, die das irgendwie mit Proton irgendwie hingekriegt haben, aber viele sind auch verzweifelt und haben es nicht hingekriegt.
Und da gehörst du dazu.
Ingo hat da einfach keine Zeit zum Spielen.
Genau, ich habe es leider noch nicht gekauft und hatte auch keine Zeit, es auszuprobieren.
Das könnte natürlich
aber
ein Problem sein.
Aber natürlich das Erste, was ich gemacht habe, ist geguckt, wenn ich es kaufen würde, würde es unter Linux laufen, weil sonst brauche ich es ja gar nicht kaufen. Turns out, nee, läuft noch nicht, aber der Ron Gilbert, also der, der die Engine auch entwickelt hat und maßgeblich mit dran beteiligt ist, dass das neue Monkey Island rauskommt, der hat gesagt, ja, soll schon und mit Proton laufen und eine Pure Linux-Version ist coming. Ich warte jetzt auf die richtige Linux-Version und dann kaufe ich's und dann spiele ich, wenn ich dann Zeit habe. Ich hoffe,
nie.
Meistens hat man ja so so kurz vor Weihnachten.
Zwischen Weihnachten.
Oder ja, zwischen Weihnachten, Neujahr ist ja Kongress, wahrscheinlich wieder live. Das wird dann schon wieder schwierig, aber nach dem Kongress hast du ja auch noch mal so irgendwie 2-3 Tage Zeit. Da dann vielleicht.
Vielleicht.
Nehme ich mir vor.
Mach dir schon mal einen Kalendereintrag, dass du da 2
genau,
Stunden
genau.
Monkey Island spielen willst.
Ja, genau.
Auf so ist der Heimweizen und der Links immer noch nicht geht.
Nix ist. Also entweder muss es damit Proton laufen. Wie gesagt, da gibt's Leute, ist ein Twitter-Thread, könnt ihr euch angucken. Die haben es wohl geschafft, aber ich warte jetzt einfach, bis es richtig auf Linux funktioniert. Und mal das letzte Spiel, was er rausgebracht hatte, lief dann auch unter Linux. Von dem her nehme ich jetzt mal an, dass es einfach funktioniert. Irgendwann.
Geht noch ein bisschen einfach.
Genau. Ja, das zu Monkey Island. Und ich glaube, ich habe letztes Mal erzählt, dass es diese Special Edition Variante mit deutschem Text und englischem Ton irgendwie nicht für Monkey Island 1 gibt. Turns out geht jetzt. Habe ich dann kurz nach dem Gespräch dann auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert und geht für 1 und 2. Diese gepatchte Version, dass man quasi außer Special Edition die Scum-Version wieder so patcht, dass sie englische Sprachausgabe hat, was ja die Originalversionen eigentlich nicht hatten. Und du dann aber noch die deutsche Schrift hast, weil jemand sich nochmal hingesetzt hat und es nochmal übersetzt hat. Das ist schon cool. Gibt's für beide. Also gibt's für Monkey Island 1 und 2. Ja. Ja. Genau. Und jetzt warte ich auf das neue Monkey Island, weil, ach ja, wird cool, wenn ich die Zeit habe. Und es unter den Links läuft.
Wenn.
So, dann hat jemand einen USB-Charger.
Ah ja, ich wollte hier, ich weiß gar nicht, wie lang das schon wieder her ist. Es gibt die neue USB Power Delivery Revision 1.3 Spezifikation für USB-Charger. USB-C, sowieso beste Sache, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Hier jetzt quasi nochmal die Spezifikation für einen Charger. Hier gibt's jetzt quasi in dieser neuen Spezifikation das mit drin, dass jetzt über den USB-Standard neue Spannungen dazukommen, nämlich 28, 36 und 48 Volt, damit man halt die 240 Watt Power Level erreichen kann. Das heißt quasi durch dein USB geht dann einfach 48 Volt durch, was ich spannend finde. Und es gibt ein neues Feature namens Adjustable Voltage Supply Mode. Und dieses Feature ermöglicht es dem Power Supply, dem Client, also der Client sagt so, oh ja, ich hätte gerne 23,7 Volt. Und dann sagt das Power Supply, ja, hier bitte. Yep,
hab ich. Hier,
das ist
bitte.
Krass. Also das finde ich schon erstaunlich. Es ist quasi jetzt wie so ein Labornetzteil. Jedes USB-C Power Delivery Netzteil wird auf einmal ein Labornetzteil.
Das ist cool.
Und krass. Finde ich eine krasse Sache. Ja. Zusätzlich, was kommt noch dazu? Power Direction ist no longer fixed. Das heißt, jetzt kann quasi jeder alles laden. Alles kann immer alles laden, in alle Richtungen. Yeah. Das Feature, was ich gedacht habe, was schon mal da war.
What could possibly go wrong?
Yeah. Ja, aber die handeln das ja immer noch aus. Das ist ja immer das Ding, ja. Also, das ist ja alles kein Problem, solange die quasi nichts ausgehandelt haben, wenn der eine nicht sagt,
also
ja,
kann dein Laptop das Auto laden oder umgedreht?
Ja, genau.
Ja, wunderschön.
Ja, wenn quasi der Charger sagt, ich kann von dem Laptop, weiß nicht, seine maximales Dings nehmen und das Laptop sagt, oh ja, ich kann dir aber maximal 20 Volt geben, und dann sagt das Ding, ja gut, dann halt.
Nehme ich das.
Oder nicht. Halt das. Ja, das ist, also ich find's cool.
Das dann, wenn du mit deinem Handy deine Powerbank laden kannst.
Ja. Genau.
Oder wie gesagt, mit deiner Powerbank das Auto, weil hast nur noch irgendwie 2 Kilometer und musst noch ein bisschen weiter. Ja, nachher
hast du genau, 2 Kilometer und...
Ja, 2,5 Kilometer. Meter. Manchmal reicht das und dann...
bis zur nächsten Solarpanel zu fahren. Genau.
Naja.
Naja.
Genau. Es gibt noch ein paar andere Features, die dazugekommen sind. Viel um Power Management. Ja, es ist halt Charger. Ich meine, was ist jetzt, wir andere Features haben. ja, ist cool. Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan davon. USB-C Power Delivery, beste Sache. Und jetzt mit noch mehr Features und bis zu 240 Volt, Watt. Nicht 240 Volt, hoffentlich. genau, 240 Watt. Um zum Beispiel jetzt eine Grafikkarte über USB-C zu befeuern. Und das ist eine coole Sache. Also nicht nur so eine kindergroße Grafikkarte, die irgendwie in einem Laptop drin steht, so eine M-Grafikkarte, sondern halt echte Grafikkarten. Genau, ich habe hier noch als anderes Ding dazu, als andere News dazu gemacht, vom 1. August 2021, also schon ein bisschen länger her. Es gibt USB Power Delivery Ladegeräte mit PPS. Und wenn ihr PPS schon mal gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, was es ist. Wenn ihr es gehört habt und nicht wisst, was es ist, dann werdet ihr es jetzt kennenlernen. Nämlich, es ist so, in USB Power Delivery sind halt spezifiziert, wie viel Volt aus deinem das Netz erbieten kann. Aber PPS liefert die Möglichkeit, flexible Spannungen bereits quasi abrufen zu können. Zum Beispiel 9,5 Volt oder 13 Volt. Und manche Handys meinen so, oh ja, ich brauche eine ganz bestimmte Spannung, dann kann ich besonders schnell mein Handy laden. Mhm. Dazu gehören irgendwelche Samsung Galaxy Sachen oder Xiaomi Geräte. Und das Ding gibt's schon seit einem Jahr. Und ich habe nicht gewusst, dass es gibt. Und da ist quasi dieses Feature Labornetzteil mit integriert. Aber halt für niedrige Spannungen. Und das, die neue Spezifikation sagt jetzt, für hohe Spannungen geht es genauso.
Und dieses PPS ist auch Teil vom Standard oder ist es einfach, was Leute
gemacht haben? USB-PD PPS heißt es wohl.
Ah ja.
Und verrückt. Anscheinend gab es das schon.
Verrückt. Das heißt, das, was sie jetzt machen, ist halt einfach noch das Ausweiten für
mehr ja, Wort. Oder halt, warte mal, lass mich kurz mal nachschauen. Vielleicht ist es auch quasi nur eine.
Aber ja, also
PPS, bla 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 bla.
Convenient.
Ja, ich weiß nicht genau, ob es schon im Standard drin war oder jetzt dazu gekommen ist. Nee, warte, PPS is the latest addition in the PD3.0 Standard. Das heißt quasi, nicht genau in dem 3.1, sondern in dem 3.0 Standard kam das schon dazu.
Ja.
Und,
aber, genau. Was ich meine.
PPS allows for negotiation of non-standard currents and voltages between charger and device. Tja, habe ich nicht mitbekommen.
Mehr Strom, mehr gut.
Finde ich sehr nice. Das heißt, wenn ihr dieses Feature haben wollt oder wenn euer Handy dann irgendwie nochmal ein bisschen schneller lädt, dann könnt ihr euch das holen. Aber ich muss sagen, mein Handy lädt jetzt gerade schnell genug mit irgendwie einem Power Deliveries Charger. Also da habe ich, selbst wenn ich quasi vergessen habe, über die Nacht zu laden und dann noch morgens schnell 15 Minuten, das reicht bis quasi da hinzukommen, wo ich hin muss und dann wieder laden zu können. Ja. Und ich muss sagen, das ist schon gut. Und dass es jetzt hier von 0 bis 50 in 30 Minuten geht, naja, keine Ahnung. Ganz schon nett und so, aber so schnell muss mein Handy gar nicht laden, sondern es lädt gerade schnell genug eigentlich. Ja, das ist quasi cool. Nur ein Heads-up zu dem neuen Standard.
Was da alles kommt. Wie gesagt, genau, demnächst lädt alles und das ist
genau,
die Zukunft für Demnächst
Kannst du deinen Computer, dein Auto mit deinem Laptop laden.
Genau, mit deinem Mobiltelefon laden. Wunderbar. Da hast du dann so eine Atombatterie und dann geht es direkt
rein. Das ist nice. Ja.
Wenn ich einen neuen von oben ist.
hier, SSH Keygen macht keine DSA-Keys mehr.
What? Oh nein. Also,
wenn du noch DSA-Keys generieren willst.
Anyways.
What? Dann, you're out of luck, I guess. Ab 9.1.
Aber RSA macht er noch, ja?
Ja, ja.
Noch, das noch wahrscheinlich warten wir noch 2 Jahre.
Ja, ja, die haben ja erst letztens so ein...
Ach, hatte ich der eine Typ von RSA letztens gesagt, also wenn ihr irgendwas habt, was ihr 10 Jahre geheim halten wollt, dann benutzt nicht RSA mehr, also.
Ja, ja, aber ich meine, DSA ist doch auch schon.
Ja, DSA ist auch schon länger, ja, aber RSA ist, müsste eigentlich auch schon langsam offen.
Ja, genau, aber sein. Ist es, also ich würde nichts Neues mitmachen, aber wenn, es wird halt nicht in 2 Jahren weg sein, habe ich das Gefühl.
Ja.
Das ist halt das Problem, auch wenn es in 2 Jahren vielleicht nicht mehr wirklich sicher ist. Das, du weißt ja, wie das ist mit ja.
Okay, also neues OpenSSH kann das nicht mehr, finden wir gut, weil alten Scheiß muss man auch mal rausschmeißen.
Genau.
MongoDB 6.
Warte mal ganz kurz. Es gab letztens doch erst die News, wo wir gesagt haben, dass irgendwie aus OpenSSH irgend so ein Cypher rausgeflogen ist in den Clients. Oder vom Jahr, ich weiß nicht genau. Das war immer super nervig.
Ja, das ist super nervig. Ich musste das auch wieder einschalten.
Ja,
half nix.
Oh. Also ihr müsst, ihr müsst doch einen Scheiß updaten.
Ja,
sagt es nicht genau, mir.
Wie viel Stretch-Sachen hast du noch? Komm.
Sag ich nicht.
Ja, siehste.
Möchte ich mich nicht zu äußern.
Das Hauptproblem war auch, dass Leute sagen, mein Pulli funktioniert nicht mehr. Und dann guckst du nach, so, oh fuck, diese Pulli-Version ist sehr alt. Oder WinSCP oder sowas. Das war irgendwie so ein Ding und das war halt eine uralt Version. Und dann denkst du so, ja, okay, es funktioniert halt nicht mehr, weil das quasi in dieser Standard-Distro ausgeliefert wird, was die da halt im Labor benutzen. Ja. Nee. Well, shit.
Irgendwann ist auch kaputt. Irgendwann muss man auch, irgendwann muss man updaten.
SSH-RSA war der Key-Algorithmus übrigens. Ich habe da einmal in Stack Overflow was geschrieben.
So traurig.
Andere Leute haben es auch gemacht, aber ich habe es auch gemacht.
So sad.
Sad, ja, ohne Witz.
Ne.
Naja, hier sind wir.
Ja, ja. Genau, hier sind wir bei Mongo 6. Ihr erinnert euch, MongoDB, NoSQL, Datenbank, speichert das Zeug irgendwie in JSON, haben irgendwie groß angekündigt, dieses SQL und so. Ist alles scheiß. In 10 Jahren wird niemand mehr für SQL sprechen und alle werden hier NoSQL machen. Ja. Sie bauen jetzt in Version 6 eine SQL Engine ein. Weil.
Ja.
Leute brauchen halt SQL. Und, ja. Es steht noch ein bisschen, was sie irgendwie, wie sie das machen, über so ein Adapter-Ding sie und, ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Dieser NoSQL-Hype ist auch vorbei, glaube ich.
Weiß nicht. Elasticsearch gibt's noch?
Ja, also ich meine, hat's auch immer gegeben. Es gibt halt den Use Case, wo du tatsächlich irgendwie eine NoSQL-Datenbank haben willst. Aber es ist halt eher so ein Special Use Case und nicht einfach so den General Purpose. Ich habe irgendwie ein paar Daten und ich möchte die irgendwie ablegen. Ich glaube, dann bleiben halt Leute bei SQL. Das löst das Problem halt gut genug und es hat halt, ja. Die SQL Queries sind halt irgendwie schon so de facto Standard.
Also ich finde es nicht gut. Ich finde SQL Queries nicht gut. Vielleicht bin ich auch alt oder so, aber
Weiß ich nicht, ob du das, also SQL, was ist hier, dieser, das steht da auch irgendwo im Artikel, der Standard ist irgendwie von hier, dieser SQL-Dialekt, was die meisten mindestens machen, ist diese irgendwie dieses SQL 92 ANSI-Standard wohl. Das was älter. Halt wide implementation hat.
Mhm.
Obwohl es irgendwie ein SQL 2003 Zeug gibt und so, aber es ist das, was dann halt irgendwie niemand mehr implementiert. Ja. Aber es ist halt eines dieser basic Popel-Protokolle, das nicht weggeht, glaube ich.
So sad.
Oder Sprache.
Ja, aber die Frage ist halt, ob man es selber schreiben möchte. Meistens benutzt man irgendwie nur ein Framework und das Framework sagt, oh ja, bitte benutze irgendwie ein SQL. Und dann sagt so, okay, diese SQL-Datenbank gedockert, bitte sehr. Und jetzt mach auch immer, was du möchtest.
Ja, aber das ist halt auch gut genug. Also, ja, weiß ich nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall einfach lustig, dass jetzt irgendwie, ja, NoSQL-Datenbanken anfangen, SQL-Engines einzubauen.
Mhm. Okay, dann kommen wir zum Themen.
Zum Themen.
zu den Themen. Zu den Themen.
Ich Themen. Muss ja
Themen
weiß
sagen.
Ich nicht genau. Ich glaube, jetzt vorbei. Jetzt hast du ihn verwirrt. Jetzt wird er irgendwas erkennen, aber nicht dich.
Themen.
Zu wenn dem du zwei Thema. Miteinander siegst, dann hört er was Falsches auch. Also du kannst ihn nicht
ausdrücken. Du machst es ja jetzt richtig.
Wir versuchen es einfach öfter. Wir versuchen einfach deine Stimme durch mehr AI durchzudrücken, bis eine von den AIs das Richtige gesagt hat. Das ist der Plan. Du
einfach 10 AIs drüber und nimmst den Mittelwert.
Ja, nimmst halt das Erste, was dich versteht. Das muss ja gar nicht der Mittelwert sein. Der Mittelwert ist ja immer nicht verstehen. Deswegen muss ich den ersten Treffer nehmen.
Ja. So, ich kann das nicht aussprechen, das Wort, deswegen SwayVM.
Ja, SwayVM. VM wie Window Manager und Sway wie Sway.
Sway.
Ja, und wie wir sehen, hat es irgendwie Way drin und Way erinnert uns an
Wayland.
Genau.
Wayland.
Was ist das? Kommt's daher?
Ja. Also, was weiß ich, behaupte ich jetzt einfach mal.
Swayland. Nice, läuft bei dir auf jeden Fall. Ey.
Sehr gut.
Absolut. Einfach mal irgendwas behaupten.
Ja. Was ist es? Sway ist ein Tilting Wayland Compositor and Drop-in Replacement for the E3 Window Manager. Wie ich bestimmt schon mal erzählt habe, benutze ich ja dieses E3 oder habe dieses E3 benutzt. Nee, ich benutze es immer noch auf den meisten anderen Rechnern. Aber hier auf dem Laptop habe ich jetzt gedacht, ich habe hier ein neues Fedora und so. Vielleicht, und ich habe vor 2 Jahren, 3 Jahren, ja, vermutlich 4 Jahre oder so, irgend sowas. Vor langer Zeit habe ich das schon mal ausprobiert mit SwayVM und so, weil ich gedacht habe, hier Wayland und so wäre ganz cool. Bin dann irgendwie nicht wirklich weit gekommen, weil hat irgendwie nichts funktioniert, habe ich einfach aufgegeben und gesagt, ja, i3 funktioniert noch. Was weiß ich. Und jetzt kürzlich habe ich wieder einen Anlauf genommen und das halt mal installiert und ist tatsächlich ziemlich cool, weil Drop-in-Replacement, das heißt, ich konnte meine Config mehr oder weniger einfach copy-paste und dann hast du schon mal ganz viel Zeug, was irgendwie gleich ist wie vorher, aber jetzt halt irgendwie auf Wayland. Funktioniert ganz gut, Übergang war ziemlich smooth, ein bisschen umkonfigurieren musste natürlich. Gewisse Dinge sind anders, war jetzt aber nicht so, setzt sich halt mal irgendwie eine Stunde hin oder so und dann ist irgendwie auch gut, dann funktioniert es wieder und gewisse Dinge sind halt anders, was halt ja auch zu erwarten ist. Beispielsweise, was mir halt irgendwie aufgefallen ist, für externes Display Management habe ich bisher immer dieses Aranda verwendet. Das gibt's nicht mehr.
Das heißt Wayrender.
Ja, nee, es gibt halt, also ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden. Nein. Also Aranda hat hier so ein kleines GUI gemacht und da konntest du deine Displays halt einfach irgendwie rumschieben und so. Genau. Baut halt aber auf, es funktioniert noch so halb, es kann dir noch deine Displays anzeigen. Also du kannst installieren und es zeigt dir halt Displays an, aber du kannst sie halt nicht mehr rumschieben und nicht mehr konfigurieren über Aranda. Und es gibt irgendwie dieses WLR-Render, was so Dinge macht, aber halt kein GUI hat und da musst du das halt irgendwie über der Kommandozeile musst du das irgendwie zusammenbasteln. Geht aber auch und was tatsächlich sehr viel besser funktioniert, ist hier externes Display anstecken, ausstecken. Das findet der irgendwie selber raus. Das macht er einfach für dich. Was ja mit i3 und X11 halt immer so ein bisschen, der hat das immer nicht so gemerkt, dass das Display dann weg war oder so. Und das finde ich tatsächlich ganz cool.
Ach so, ja, ihm war das nicht so, fand's nicht so schlimm, würde ich jetzt sagen. Also dann ist halt auf der rechten Seite noch ein Display, auch wenn der jetzt gerade keins mehr angeschlossen ist. Aber das Gute ist, wenn du es wieder anschließt, sofort da.
Ja, ja, genau, aber das Problem ist halt, also gerade mit i3, wenn du da halt virtuelle Desktops drauf hast, dann siehst du die halt auch nicht mehr. Und du kannst ja die Maus immer noch auf den virtuellen, also auf den nicht angeschlossenen Desktop schieben, auf den nicht auf das nicht angeschlossene Display schieben.
Ja, das stimmt.
Und das ist schon so ein Problem, würde ich sagen.
Schon doof, ja, medium doof, würde ich sagen. Aber
wenn dein Browser irgendwie auf irgendwo auf dem Display angezeigt wird, was du nicht siehst, weil es abgesteckt ist. You know? Ist schon nicht, also war es schon nicht so ein Feature, was ich, also ja, es ist nicht abgestürzt oder so, aber praktisch ist anders. Dann, was war noch? Ah, genau, mein Lieblings-Screenshot-Tool funktioniert nicht einfach so. Oh. Da muss man irgendwie basteln und da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich benutze hier Flameshot. Weil das kann irgendwie all diese guten Features, die man haben Flameshot will, Dinge super, markieren, ja. Dinge übermalen und so.
Reinfummeln, genau, ja.
Reinfummeln, Pfeil reinmachen, irgendeine so eine Box reinmachen. Ja, und so alles in allem funktioniert gut bis jetzt. Kann mich nicht wirklich beklagen. Ich habe manchmal das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das Wayland ist, ob das Way ist, dass Dinge so einfach für einen kleinen Moment freezen und ich nichts mehr tun kann. Aber ich weiß nicht, ob das mein Laptop ist, ja, ob das irgendwie ein Wayland-Problem ist, ob das ein Sway-VMware-Problem ist. Keine Ahnung. Genau.
Okay.
Was benutzt ihr so? Benutzt ihr Wayland?
Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so modern.
Seid ihr noch nicht auf Wayland?
Nee, ja. Ich auch nicht. Also, ich probiere es alle paar Jahre mal und dann geht irgendwas nicht und dann denke ich wieder,
ja.
Na gut.
Ja. Naja,
ich bin gut. Jetzt auf Pipewire migriert. Das war
das, smooth. Ja, genau. Sehr smooth. Ganz smooth war es nicht, aber ich bin jetzt auch auf Pipewire.
Also bei mir tatsächlich sofort keine Probleme, irgendwas. Ich podcaste gerade über Pipewire.
Also bei mir hat es auch nicht einfach so funktioniert. Aber
was habt ihr für Probleme gehabt?
Keine Ahnung.
Nee, ich hab das tatsächlich das Problem, dass das Pulse Audio doch immer wieder nochmal zwischengefunkt hat und irgendwelche sich irgendwie nochmal irgendwo eingenistet hatte und gedacht hat, nee, es muss jetzt doch nochmal starten.
Ach so, ja, mit nichts wäre das nicht passiert.
Bis ich überall das Ding gekillt hatte, dass es jetzt scheinbar nicht mehr kommt. Aber ja, auch auf Pipe war er jetzt seit kurzem.
Wie heißt das? Wissen schon, dieses Control Panel.
Was denn? PAVU Control?
Ja, genau, das.
Aber das funktioniert einfach. Das ist, Pipewire tut einfach so, als wärst du darunter nochmal,
nee.
Ja. Doch,
nee, das funktioniert bei mir auch. Ich musste so ein Compatibility Pulse.
Ja, na nee. Gut. Okay.
Nachinstallieren.
Ja, aber das
ich musste irgendeinen Scheiß nachinstallieren, das funktioniert.
Keine Ahnung. Also bei mir funktioniert es genauso. Ich habe jetzt auch PAVU Control und dieses Applet und sowas. Das funktioniert alles genau gleich. Ist
ja, aber es funktioniert nicht einfach so out of the box.
Ach so,
das
ja,
war doch. Irgendwie das Problem.
Tja, so also hat jeder seine
musst,
Experience gehabt.
Du musst dem
gehabt,
Ding schon sagen, dass er die Pulsschicht lädt. Also ich meine, reicht halt nicht nur. Na, ich habe auch nicht groß was gemacht, außer alles richtig installiert. aber du musst schon, du kannst Pipewire ja auch zum Beispiel auf Jack laufen lassen oder andersrum. Also Jack.
Ja, kannst alles machen. Der kann einfach alles sein.
Genau, aber die Sachen musst du halt installieren und musst sie halt starten, sonst würde es nichts. Also es ist.
Ach so, ja. Halt keine können. Ahnung. Ich war da wahrscheinlich wieder ein bisschen verwöhnt von nichts oder sowas. Hat einfach irgendwie alles das Richtige gemacht. Hat gemerkt so, oh ja, ich habe diese ganzen Sachen, dann brauche ich wohl auch diesen Compatibility-Layer oder so. Keine Ahnung.
Ja, das ist keine
Sache. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Wirklich, es ging einfach so smooth.
Ja,
beste Sache, quasi pipewire.enable und putzaudi.disable, weil überall, wenn der sagt, also wenn du quasi das andere auch noch enabled hast, dann sagt er in der Assertion so übrigens, das ist Quatsch, was du machen möchtest. Was ganz nice ist.
Ja, nee, finde ich gut.
Ja, ich fand's eine smoothe Experience.
Ja, nee, läuft.
Läuft.
Pipewire for the win. Okay. Dann, du warst auf der E-Loop, die war
ich
schon,
war oder? Auf der E-Loop, genau. Die E-Loop war in Berlin. Ich habe das letztes Mal verpasst zu sagen, aber E-Loop war 2022, nächstes Jahr. hoffentlich wieder. Es war sehr, sehr cool. Eine kleine, mittelgroße Gruppe, weiß nicht, 20, 30 Leute ungefähr in der Seabase war das. Und hat gut funktioniert. Mein Talk über SystemD Ultras ist aufgenommen, aber liegt bei mir noch auf der Platte. Das heißt, ich muss mich selber kümmern, was sehr unpraktisch ist.
Okay.
Aber genau, hat funktioniert, würde ich sagen. War cool.
Cool.
Genau.
Gesundheit.
Was haben wir noch für Themen?
Keine, oder?
Ja, ich war leider nicht in Berlin zu der Zeit, sonst wäre ich...
Hast du gewusst, dass es ist? Ich habe es vergessen zu sagen.
Du hattest es letztes Mal kurz reingeschrieben.
Ich habe es irgendwann mal gesagt.
Aber ich habe es leider auch nicht im Terminkalender gehabt. Also ich hätte es verpasst, wahrscheinlich. Aber ich war sowieso nicht da. Ja, so ist halt immer mal. Ja. Gut. Dann, ich habe meinen Tab schon wieder. Wo ist mein Tab? Da ist mein Tab. Mimimi der Woche sind wir schon.
Ach.
Wer hat was zu heulen? Ach. Oh Gott, der lädt jemand alles zu heulen. Da heult
nur. Traurige Welt.
So viele Dinge. Nee, ich höre auf mit hier Computer-Ding. Ne?
Naja, ist gut. Mach was mit Holz.
Mach was mit Holz oder mit
Mach ich auch ständig.
Oder?
Also das ist auch nicht, also manchmal ist befriedigend und dann ist aber zu viel Holz schon wieder.
Dann ärgere ich mich über Holz. Ja. Vielleicht auch nicht gut. Kleines Mimimi zu Beginn.
Ja.
The State of Python Tooling und Konfiguration. Wie wir uns alle bestimmt erinnern, es gibt ja dieses PyProject TOML File, was irgendwie PEP 5, ich sag mal irgendwas, 18 ist oder so.
Yep.
Und da steht halt drin so, ja, es gibt dieses OneConfig File to rule them all.
Yep.
Und dann gibt's Projekte, die das embracen, wie zum Beispiel Black, dieser Code-Formatter.
Yep.
Und die sagen aber auch, ja, wir nehmen eigentlich nur noch, also wir nehmen lesen Config nur aus diesem File.
Yep.
Und dann gibt's diese anderen Tools wie Flake 8, die sagen, ja, wir haben diese fünf Wege, unser Tool zu konfigurieren, aber hier PyProject TOML nehmen wir jetzt sicher nicht rein, weil das ist scheiße.
Wir haben ja schon 8.
Wir haben ja schon 8. Genau, wir können ja nicht noch eins. Und das heißt, wenn du irgendwie so ein normales Projekt hast, dann brauchst
du irgendwie nur eine Config-File mehr.
Ja, du brauchst irgendwie 3 oder 4 Config-Files einfach. Nee, so ein Hals. Das ist einfach, hä?
Sad.
Ja. Warum ich drauf gekommen bin, wir hatten ein Projekt, wo im Tox-Ini, das hat auch wieder eins dieser tollen Config-Files, was halt aber auch noch andere Dinge macht. Aber da drin kannst du halt auch Config für andere Tools ablegen. Aber offensichtlich nicht für Black, weil Black halt nur dieses PyProject TOML liest. Ja, nee, ist alles einfach
traurige Geschichte.
Ich will nicht 5 Config-Files um irgendwie ein Linter und ein Tox und weiß ich auch nicht, irgend so ein PEP 8 Linter-Dingsi zu konfigurieren. Ja. Aber
wenn man kein Setup-Pi mehr.
ja, schon, aber
ist da nicht genug oder was? Jetzt hast du es.
Nee. Also, weil es wäre ja auch okay, wenn sich alle mal drauf einigen könnten, die irgendwie dieses PyProject zu benutzen. Aber ich glaube, eben Flake 8 ist ein großer und das andere, ich glaube, MyPy oder so hat, glaube ich, auch gesagt, nee, machen wir nicht. Sehen wir nicht ein. Config.
Sicher?
Hätte ich jetzt. Ich bin mich. Vielleicht haben sie haben das zumindest mal gesagt, vielleicht haben sie das geändert. Ah ja. By default it uses the file mypyini with a fallback to mypyini then pyproject toml. Then setup
immerhin,
config.
Das ist doch dritte Level.
Ja, ja.
Passt
gut,
doch.
Dann haben die sich zumindest mal die Kurve gekriegt. Flake 8 ist halt immer noch ist halt Flake 8. Da gibt's irgendwie dieses Open Issue und ja, die wollen das irgendwie aus Gründen nicht. ja. Fairerweise muss man sagen, es gibt auch irgendwie schon irgendwie anscheinend, wenn Pipe Project Tommel hast, dann verhält sich irgendwie Pip ein bisschen anders.
Mhm.
Was auch so, ja, vielleicht schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall ein Mess und
ja, aber es wird besser. Ich glaube, es wird besser. Irgendwann in 10 Jahren haben wir es geschafft.
Ja, vielleicht.
In Python 3.29 oder wo wir dann sind, ist ja auch egal.
Ja,
Einfach nicht mehr Major-Version hochziehen.
Ja, mit Python 4 ist das alles gefixt.
Nein, kein Python 4 mehr. Wir machen einfach 3.300. Ja, 3.300. Genau. Ja. 10 einfach nur kleine Zeilen hoch. Ja. Dann haben die Leute nicht so große Angst.
Ja. Ja. Okay. Genau.
Also ich bin da mehr bei Linus und sie sollen einfach mal
Python 6. Ja, oder sie sollen halt eine Zahl hochziehen, aber dann ändert sich nichts.
Ja, ja, genau. Einfach damit Leute nicht so scared sind,
einfach,
wenn die Zahl hochgeht.
Ganz oft, da macht man so wie Google und Firefox, wo man irgendwie jetzt bei, weiß ich nicht, 100, wo sind wir, 5,
über
6, 100, 7,
ja.
10, keine Ahnung, über 100, auf jeden Fall, da kommt man einfach schnell bei Python 100 raus.
Ja.
So, okay.
Okay, ich habe auch was rumzuheulen. Ich habe irgendwie gerade Projekte, wo ich mehrere Kerberos-Tickets halten muss und mich gegenüber... Ja, ich weiß, schlimm.
Das sagt komisch. Echt.
Mein Beileid, Ingo.
Ja, ich weiß. Danke. Genau, so mit SSH-Keys, ja, also wäre alles kein Problem. Hast du irgendwie mehrere und je nachdem, wo du hingehst, nutzt du die halt. Kerberos-Tickets ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Ist halt Enterprise. Und ich habe halt ein paar Identitäten, habe gedacht, das ist alles kein Problem. Ich kann die ja bestimmt gleichzeitig halten. Turns out, Dokumentation sagt auch, ja, du kannst irgendwie statt File, was standardmäßig eingestellt ist, ein Dir oder sowas angeben. Habe ich gedacht, na gut, mache ich. Ja, und dann segfaultet mir alles, was mit Kerberos zu tun hat, einfach weg, sobald ich das tue.
Ja, das hört sich nach Kerberos an, muss ich sagen.
Ja, das ist alles scheiß. Ja, hilft auch nicht. Hab auch die Kollegen gefragt, die haben gesagt, naja, nee, also sie benutzen dann für die eine Session, setzen sie ihren Cache so, wo der Key dann drin steht, oder das Ticket drin steht und für die andere Session, in der sie halt eine andere Identität brauchen, setzen sie es halt um. Das ist halt, ja, nicht so schön, aber scheinbar ist das irgendwie der einzige Weg. Also mir segfaultet das einfach weg. Dreck. Ich weiß nicht, wer das programmiert hat, dann macht halt diese Option nicht. Also es ist irgendwie.
Ja, das hat bestimmt auch mal irgendwie funktioniert und dann hat man halt ganz viel Zeug rundherum gebaut und niemand hat es jemals wieder ausprobiert und es ist halt kaputt.
Ja. Tja.
Ja, aber so Open Source kannst du ja fixen. Kannst du ja.
Genau.
Ja.
Schickst deinem Verlinus Torvalds kurz eine E-Mail und sagst ihm, hey. Ich habe hier
Patch. Nee, ich müsste Patch, dem ich schicke dem MIT hier, schicke ich irgendwie böse Mails, sag euer scheiß MIT Kerberos ist irgendwie Borg.
Scheißverein.
Ja, genau. Ja. Jedenfalls kein Spaß. Ich mag Kerberos nicht, also sicher super Konstrukt, aber das an vielen Stellen denkst du irgendwie, das ist irgendwie so angestoppt, benutzt da irgendwie keiner mehr. Und wahrscheinlich trägt das einfach nicht dazu bei, dass Microsoft das DNS und noch so ein paar andere Sachen genommen hat, irgendwie durchgewürfelt hat und ja, da irgendeinen Scheiß draus gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht ist auch das das Problem.
Ja.
Wir sagen, AD ist ein bisschen lustig, komm, lass uns irgendwie alle coolen Technologien nehmen, die irgendwie so zusammen mixen, dass keiner mehr versteht und einen geilen Scheiß daraus machen. Ja.
Ja. Das halt, aber ich meine,
weiß.
Ja. Was willst du sonst?
Ich will, dass es geht.
Ja, das sehe ich schon an.
Das ist zu viel verlangt.
Aber was ist die Alternative, was halt nicht scheiße ist?
Ja. Fido 2. Fido 2, habe ich gehört, soll total.
SSH-Keys und Fido 2, genau.
SSH-Keys. Ja, gut. Gut. Weiß ich nicht.
Doch. Wird schon besser.
Schon.
Irgendwann.
Ich glaube, ist okay.
Irgendwann schaffen wir das Kerberos bestimmt ab. Aber
bestimmt
ich weiß nicht, ob ich das noch... Nee, ja. Ich glaube, dann müssen noch ein paar mehr Leute in Rente gehen bei uns auf Arbeit, dass man dann sowas machen kann.
Ja, aber eben, wie schon gesagt, ich sehe immer noch nicht, durch was es irgendwie
Kerberos 3.
Kerberos 3. Kerberos sind gut. Kerberos aber gut.
Genau. Wenn man eine bessere Idee. Wir nennen es Kerberos.
Kerberossi.
Oder Kerbermule dann. Arbeitsteam.
Okay, ich habe genug geheult. Ich bin, wie gesagt, ich bin frustriert, dass das einfach nicht tut.
Ja, nee, also sad. Verstehe ich.
Dann schreibt es halt nicht in eure fucking Doku.
Ja. Markdown. Wir erinnern uns alle an Markdown, oder?
Ja, ist beste Sache.
Ja. Actually, about that.
Ja.
Ja, okay.
Beste Sache ist dieses Common Mark. Zieh ich jetzt gerade mal einfach vor, die okay, Lösung, genau. Bevor ich rumholle.
Ja.
Common
ist
Mark.
Ist ein Markdown-Flavor.
Ist auch nur ein Flavor, also quasi Markdown.
Technically, ja, praktisch ist das, was irgendwie alle implementieren, dass die Weiterentwicklung von Markdown,
ja.
Und das tatsächlich spezifiziert, es gibt eine ordentliche Referenzimplementierung in C und JavaScript und so, alles schön und gut. Das Ding, was, wenn du auf GitHub irgendwie Markdown eingibst, auf GitLab, auf Reddit, auf irgendwie Discourse, auf Stack Overflow, und so weiter, die machen alle Common Mark. Und dann je nachdem halt irgendwie auf GitHub noch irgendwie diesen GitHub-Flavor, also noch irgendwelche Extensions obendrauf.
Ja.
Jetzt, wir erinnern uns, dieses Actual Markdown war halt so der, wie heißt der Typ, John Gruber, hat sich da einfach mal Dinge ausgedacht und er hat halt mal dieses Perl Markdown Referenzimplementierungs Ding sie gehackt und ja, super cool, dass er das gemacht hat. Super, also ich meine, Leute lieben Markdown, ne?
Ja,
und ich bin Leute, definitiv. Das Problem ist, es ist halt nicht weiterentwickelt. Also, es hat einfach irgendwann hat er aufgegeben und gesagt, es ist mir egal, ist einfach kaputt.
Ist halt so, wie es halt zu dem Zeitpunkt war, genau.
Genau, ist halt so kaputt, wie es halt kaputt ist. Und es ist halt kaputt. Und das Problem mit dem ist, es gibt jetzt halt Leute, die so, ja, sagen, ja, aber ich will halt irgendwie Markdown, ich will halt wirklich Markdown implementieren. Wie hier zumindest Ingo und der andere Felix vielleicht wissen, wenn wir ja hier im Blog gerne so einen Link auf Wikipedia machen,
ja.
Die Parentheses verwenden, also öffnende und schließende Klammern. Vor allem ja, die schließende Klammer. Musst du escapen nach offiziellem Markdown-Standard. Und das Problem ist, das steht da halt einfach so drin. Das halt in den Specs, das ist halt einfach das offizielle Behavior ist halt, dass wenn du einen Link machst, wo du Klammern in der URL verwendest, dann ist es halt einfach kaputt, weil die dein Link hört dann halt da auf, wo die Klammer ist in der URL und der Rest der URL ist dann halt Text oder so.
Ja.
Ja, das ist irgendwie, ja. Bisschen unglücklich und das Problem ist, wir haben das Problem, weil wir verwenden R-Discount, was der Ruby-Wrapper um die Discount-Library ist und Discount ist halt so eine C-Library und der Autor hat halt gesagt, ja, er möchte halt Markdown implementieren und nicht irgendwie einen Common Mark oder irgend sowas.
Oh.
So einen neumodischen Scheiß. Das Problem ist, ich habe laut genug rumgeheult bei R-Discount, dass man, weil ich habe dann da reingeschaut und das Problem war halt auch so, ja, dass halt ganz viel nicht up to date, weil der Maintainer halt auch nicht mehr so viel Zeit hat.
Oder Bock
oder beides.
So und
ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, so ein bisschen beides. Also er macht jetzt irgendwie mehr Python und JavaScript-Zeug und nicht mehr so viel Ruby wie auch schon und hat halt keine Zeit mehr. Und dann habe ich irgendwie so einen kleinen Pull-Request gemacht und gesagt so, ja, ich würde da schon ein paar Dinge contributen, wenn das irgendwie jemand reviewt und released. Und dann hat der Typ einfach gesagt so, ja, hier, jetzt bist du Maintainer.
Willkommen.
Ja.
Hast den Job.
Genau. Das heißt, ich werd das Ding jetzt vermutlich updaten und dann für unser Blog aber trotzdem mal schauen, ob wir irgendwie eine Common Mark
Markdown-Implementierung
bekommen können. Weil, ja. Kann ja nicht sein, dass das so scheiße ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
Muss nur quasi in diesem ein Pad funktionieren, der Rest ist eigentlich egal.
So ein bisschen.
Was ist der Unterschied zwischen Common Mark und Markdown? Kann das diese Parentheses in
genau, also
okay. Und wie funktioniert das?
Wie
sieht es denn aus? Besser?
Was? Korrekt einfach. Es erkennt
der halt, kann das dann einfach, oder was?
Ja, also was du ja machen kannst, ist, du kannst halt ja, schauen, wo die URL aufhört, vermutlich. Entweder das oder du zählst halt
Klammern. Das heißt, es ist quasi immer noch Markdown, nur dass halt irgendeine Implementierung das richtig...
Genau, macht. Es ist halt eine Markdown-Implementierung, wo sie sich halt Markdown genommen haben und all diese komischen... Also erstens mal haben sie halt eine richtige Spec geschrieben, das halt auch so... Die Markdown-Spec ist mostly so ein shitty...
Also eine dieser
Perl Script, genau. Ja.
Achso, ich hab gedacht, das war dieser eine Blogpost, den er mal geschrieben hat.
Also. Ja, keine. Also es gibt so ein Textding und es gibt halt ein Perl Script. Ja.
Ja.
Und die Common Mark Spec ist halt tatsächlich eine Spezifikation und so mit Test Cases und ja. Das ist halt einfach ein bisschen professioneller aufgezogen.
Jetzt, ich erinnere mich quasi, dieses Markdown-Ding, das war dieser eine Typ, der einfach so ein Block hat,
ja,
der
ja, genau.
Ein Drittel Text hat und zwei Drittel leer links und rechts.
Genau.
Das so behindert
der.
Einfach.
Das der.
Da erinnere ich mich.
Ja, ja.
Hat sich nicht das geändert. Ist immer noch genauso.
John Gruber. Genau. Und der hat das mal initial irgendwie sich ausgedacht. Und ich meine, super, super, super Anfang und so. Und dann hätte das einfach an Leute übergeben können, die da dann noch ein ordentliches Spec und das weiterentwickeln und so, wenn er das nicht machen will. Und dann wäre gut gewesen. Aber nee, es musste natürlich irgendwie so ein, im Prinzip in Anführungs- und Schlusszeichen, konkurrenzierender Standard dann entstehen. Und jetzt gibt's halt irgendwie noch beides und es gibt halt Leute, die immer noch sagen, ja, aber ich will hier dieses kaputte Markdown implementieren. Und ja.
Aber Common Mark soll jetzt quasi das neue Markdown werden.
Es ist das nicht so heißen, Markdown, das ist das, was alle das Leute alle benutzen.
Okay.
Alle Leute, ja. Die Markdown benutzen Common Mark, außer halt, du benutzt irgend so eine weirde, ja.
So ein Flavor.
Ja, so eine komische, ja, irgend so eine komische C-Implementierung, wo sich halt jemand gedacht hat, so, ja, nee, ich finde irgendwie, mein Markdown muss halt irgendwie kaputt sein. Ja.
Okay.
Das ist halt unfortunate, so, dann. Okay, genau. Und, aber, ja, genau. Also, wenn ihr solche Dinge macht, schaut doch drauf, dass Common Mark ist. Aber ist es halt in den meisten Fällen heute auch.
Der Fälle. Ja. Okay. Ist auch in den meisten Fällen das, was reicht, dann.
Ja, nee, Common Mark ist halt auch ordentlich spezifiziert und so. Und das funktioniert auch und das sind all diese komischen Edge-Cases. Also ich verstehe auch, dass bei einem ersten, wenn du einfach mal dir Markdown ausdenkst, dass da halt Dinge vergessen gehen. Das ist ja fair enough.
Aber quasi nach dem ersten Wurf aufhören, ist halt schon ein bisschen nach so einem Arschloch-Move einfach.
Ja, also er hat, glaube ich, schon auch nicht ganz nach dem ersten Move, also er hat es schon noch ein bisschen weiter gefixt, aber er hat irgendwann einfach aufgehört und gesagt so, ja, that's it. Das Markdown. Ja. Und es gibt halt einfach viele Cases, die echt seltsam gehandelt sind und Common Mark adressiert halt all diese Probleme und ja, darum. Ja.
Okay.
Das bessere Markdown, leider.
Mhm.
Genau. Und wir verwenden halt leider noch so eine, ja, publige Library.
Das wird ja jetzt alles besser.
ja, das Problem ist halt, die C-Library drunter kann ich halt nicht weniger public machen. Ich kann halt dieses Ruby-Zeug updaten, aber das hilft uns halt nichts. Wenn der Autor der C-Library findet, nee, er implementiert das Markdown so, wie es von God intended oder von John Gruber halt kaputt gebaut wurde. Ja. Und dann ist es halt kaputt bei Design. Ja. Und du musst das dann halt escapen. Oder im Chat kam auch noch, du kannst halt die URL escapen mit hier diesem URL-Encoding-Zeug. Das kannst du natürlich vermutlich auch machen.
Ja, wie so ein,
aber es ist halt auch
so ein Barbar.
Genau, wie so ein Barbar kannst du irgendwie hier Prozent, 28 Prozent, 29 verwenden. Aber es ist halt auch so, naja, you know. Gut, und wir brauchen ja, ich habe jetzt rumgeheult über Python, weil es scheiße. Ich habe rumgeheult über Ruby, weil es scheiße. Und Markdown, weil es scheiße. Und C, weil es scheiße, weil es C. Und jetzt kann ich ja natürlich auch, muss man natürlich fair sein, kann ich noch ein bisschen über C++ rumheulen.
Alles scheiße außer Mutti.
Ja, ist auch einfach scheiße. Weil man stellt sich vor, es gibt zum Beispiel hier so Enums. Enums, gute Sache. So, du hast so ein Enum, das hat Werte drin. Und jetzt stellen wir uns vor, du hast so einen Test und du erwartest so einen bestimmten Enum. Und jetzt das Problem ist, Google Test hat zwar ganz viele so Printer-Funktionen, aber leider gibt's für Enums und für genau dieses Enum halt keine Implementation, wie das als String geprintet werden soll. Das heißt, was er macht, ist, er printet halt einfach Bytes. Er hat halt so einen Fallback-Printer, wo er einfach Bytes printet.
Mhm.
Das heißt, er sagt dann halt so, wenn du einen Test schreibst und der failt, dann sagt er einfach so, ja, Status, und dann zeigt er dir 4 Bytes, war nicht anderer Status, und dann zeigt er dir halt 4 andere Bytes. Halt ein bisschen doof, ne? Was man irgendwie haben will, ist so eine String-Repräsentation von deinem Enum. Also wenn das der Statuscode dann halt irgendwie Timeout war, soll er halt irgendwie sagen, so, ja, Status war ready, aber du hast irgendwie Timeout erwartet, oder halt andersrum. Status war Timeout, aber du hast
ja
irgendwie erwartet, Status
ist
ready. Ja, ja, so könnte man
sich das so vorstellt, wie normale Programmiersprachen Sachen.
Und wie das mit Google Test und so, wie man das normalerweise macht, ist, du kannst halt entweder, es gibt so eine Print, ich glaube, es heißt Print2 oder so Funktion.
Pretty
oder du kannst einfach den Stream-Operator implementieren. Jetzt, das Problem ist, dieses Enum ist halt eben in der STD-Library implementiert. Das heißt, du kannst nicht einfach mal in der Standard-Library eine dieser Funktionen implementieren. Und was du normalerweise machen kannst, ist
kannst
halt
schon, aber dann hast nicht die Leute, oder?
Das Problem ist, also für normale Dinge kannst du das einfach machen. Für normale Namespaces kannst du halt hingehen in deinem Test und du kannst in diesem Namespace drin dann halt eine freie Funktion bauen, die diesen Stream-Operator implementiert für deinen Typ. Also du kannst dann halt da eine Überladung implementieren und gut ist. Das Problem ist, der Standard Namespace, der STD Namespace, darfst du nur in sehr speziellen Fällen überhaupt extenden. Da gibt's halt ein Set von Regeln.
Musst du dann anrufen?
Ja, nee, das Problem ist, es gibt ein Set von Regeln, wann du das darfst, und das ist halt relativ limitiert. Und basically darfst du es halt nicht. Es gibt halt so ein paar Ausnahmen, aber eigentlich.
Also bei John Spicer musst du anrufen. Ist der Chair von der Edison Design Group.
Ja, genau.
Da rufst du an und sagst, Entschuldigung, ich würde hier gerne mal die Standard extenden. Und dann sagt er, okay, schick ihn hier die Rechnung.
Genau. Also essential ist es halt undefined behavior.
Kannst ja auch deine Patch-Files immer für die C-Library mitschicken, mit Vendor dann quasi. Und die ganze C-Library einfach mit Vendoren.
Schwierig.
Dann weiß ich auch nicht.
Genau, it is undefined behavior to add new declarations or definitions to namespace STD or to any namespace nested within STD. mit ein paar Exceptions. Ja, und das Problem ist halt so, es funktioniert als, es geht einfach nicht. Und es ist einfach so, es ist einfach ungelöst und es ist einfach, ja. Und es gibt keine gute Lösung für das Problem. Es ist einfach so, es ist einfach scheiße und du kannst irgendwie, ja, entweder halt, ja, irgendwelche Dinge probieren mit undefined behavior und dann geht das so einigermaßen, aber es ist halt dann schwierig oder du schaust dir halt einfach Bytes an, was aber auch scheiße ist,
Mach einfach, die richtigen Bytes, dann kannst du auch lesen.
Ist einfach scheiße.
Du musst dann quasi in deinem Enum einfach die Sachen für großes A oder ein großes E nehmen und dann weißt du, was bedeutet.
Ja, das Problem ist ja, wenn es dein Enum ist, dann ist es ja auch easy, deinen Stream-Operator zu implementieren. Das Problem ist halt, ist ein Enum aus der STD-Library und ja.
Dann bist du gebumst, okay.
Die müssten das halt implementieren und ja.
Machen sie nicht. Außer du rufst bei John Spicer an.
Ja, genau. Vielleicht muss ich dem einfach anrufen und sagen, hey, soll mal für hier alle Enums das implementieren. Oder eigentlich, was halt irgendwie einfach so eine generell Problem, C++-Problem ist, so Enums printen. Enums sollten vielleicht auch einfach standardmäßig ToString irgendwie können oder so. Hm. Könnte man sich ja überlegen, weil es ist schon so ein Ding, was man irgendwie immer wieder, also eigentlich basically jedes Mal, wenn du halt ein Enum printen willst.
Aber dann bist du ja quasi bei Ducktyping, das will niemand in C.
Ja, warum?
Wenn alle auf einmal ToString machen könnten, soweit kommt's noch.
Ja, also für ein Enum macht das schon irgendwie Sinn, ne?
Paulapap.
Es ist schon so, immer wenn du das ausgeben willst, wirst du halt eine String-Repräsentation von deinem Enum haben. Für Logs, für, keine Ahnung, Tests, für...
Überall. Ja. Sad. Okay, das war ja traurig. Das war eine alles super tolle Geschichte. Nee. Wir kommen auch gleich die Tränen. Ja. Wir sollten direkt zu glücklichen Sachen weitergehen.
Ja. Genau. Schnell. Komm, lass uns was lesen. Was habt ihr gelesen? Lesefu.
Kann ich lesen.
Kannst nicht lesen.
Doch. The Next Book Report anscheinend.
Wow. Reingetan.
Und zwar ist quasi ein Blogpost darüber, wie es denn so läuft mit The Nix Book. Das ist quasi eine Neuanfang für eine Dokumentation von Nix, weil alle sagen immer, oh, die Dokumentation von Nix und NixOS und NixPackages war zu kompliziert. Das ist quasi ein neuer Versuch, The Nix Book. Und hier gibt's dann quasi 4 months into The Nix Book. Mal eine Übersicht, was so passiert ist, was sich für Probleme aufgetan haben, wie sich das Ganze so entwickelt. Kann man lesen, wenn man mal wissen möchte, wie es so mit Dokumentation vorangeht, wenn man das mal wieder neu versucht und was für Probleme so getroffen wird, die man vielleicht auch am Anfang gar nicht so gesehen hat.
Ja, sehr schön.
Nice.
Nächstes ein Video.
Nächstes ein Video.
Egal. Wir lesen es trotzdem.
Wem ist es? Genau, Eric Pryde's
Stole Call on Me.
Call on Me kennt ihr bestimmt.
Ingo.
Dieser Song. Nein, Ingo, es wird nicht gesungen. Kannst du dir jetzt vorstellen?
Ja, ich sing's in meinem Kopf.
Stellt euch einfach vor, wie der Ingo jetzt Call on Me singt.
Genau. Sehr super, super bekannter
Song.
Hit.
Ja.
Genau. Das war irgendwie auch in Charts und keine Ahnung was.
Ja.
Und das ist halt irgendwie so die Background-Story und wie er so berühmt wurde und was für Versionen davon gibt und so. Und ich hab das super, ja, super fascinating. Ist irgendwie 40 Minuten lang. Ja, ist halt irgendwie die ganze Backstory und wo das herkommt und ja. Habe ich mir irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, war glaube ich auf meiner YouTube-Startseite oder so und dann habe ich das geschaut.
Tja, so bist du vom Algorithmus erwischt worden.
Genau.
Der nächste Schritt ist einfach nur noch Verschwörungstheorien, das weißt du. Einmal wohin geklickt und jetzt bist du drin.
Das ist okay, wenn es irgendwelche Musik
Verschwörungstheorien sind.
Musikverschwörungstheorien sind und wer diese Songs irgendwie zuerst gemacht hat und wer wen gecovert hat und wer von wem geklaut hat und so. Also es, ja, ist super, super interessant. Also wenn ihr euch irgendwie bisschen, ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt wirklich für Musik interessieren muss. Ich fand es einfach fascinating.
Okay, und der hat irgendwas geklaut von irgendjemandem. Mach mal ein Digest, bevor ich es lesen hören muss.
Also genau, das Call on Me ist irgendwie von diesem einen Typen von Daft Punk und wie heißt der andere? DJ Falcon oder so. Und die haben das zuerst, die haben das schon viel vorher gemacht und so.
Gemeinheit und
ja und irgendwie aufgelegt und so und die ich weiß nicht mehr wie das Label hieß wollten das irgendwie publishen und so und das hat irgendwie nicht geklappt und dann haben sie halt mit diesem Eric Price Typen, der hat sich dann irgendwie da reinziehen lassen und dann haben sie es halt mit ihm gemacht und halt nochmal eine neue Version gemacht, wo sie das essentially geklaut haben und halt so ein Video produziert und so und das war dann halt super erfolgreich und
tja.
Ja.
Und ist es gut oder ist nicht so gut? Ist es, was muss ich jetzt denken? Wen muss ich danach hassen?
ich glaube so, sein Fazit am Ende des Videos ist so, dass vor allem dieses Label, dass du vor allem dieses Label hassen musst.
Okay, alles klar.
Weil die
dann weiß ich, wen ich hassen muss. Das war genau. Mir noch nicht klar bis zum Ende, deswegen
genau.
dass du es nochmal aufgeklärt hast.
Alle anderen Leute sind eigentlich einigermaßen cool.
Okay, alles klar. Auch Daft Punk ist noch in Ordnung, oder?
Ja.
Okay, alles klar. Puh, Glück gehabt.
Ja, die, also es ist ja auch nicht, also es ist ja einfach der eine Typ von Daft Punk.
Der macht jetzt was alleine, oder ist es?
Nee, der hat früher was alleine gemacht.
Okay, Asuka. Das ist ja schon mega lange her dann. Wow.
Ja, das ist echt so, das ja, ich meine, was ist Call on Me 2004 oder so? Und viel von dem Zeug ist, ich glaube, so 90er Jahre um die 2000er rum so. Also ja, das alles schon ein bisschen her.
Okay.
Und er hat auch irgendwie, also der Typ da hat sich auch irgendwie, der das Video gemacht hat, hat richtig viel irgendwie Zeit da wohl auch rein investiert, sich da rein zu nerden und hat irgendwelche Platten gefunden, die es noch nicht online gab und die dann halt mal noch hochgestellt auf sein YouTube.
Ja, genau. Cool. Nee, also, krass. Nee, also ich find's cool, wenn Leute so Zeit haben und die halt nicht mit irgendwelchen Quatsch verschwenden.
Ja, nee, also es ist auch,
machen damit.
Ich würde es nicht sagen, dass ich mich irgendwie super krass für Musik oder für Musikgeschichte oder irgendwas interessiere, aber es ist halt einfach, was ich glaube, ich find's einfach immer faszinierend, wenn Leute sich halt wirklich in ein Thema wirklich tief reinnörden und sich wirklich, ja.
Ja, cool.
Viel. Und das hat der Typ hier irgendwie wirklich gemacht und das, ja. Fand ich super interessant.
Mhm. Okay, genau. Cool. Dann weiß ich das.
Mal schauen.
Weiß ich, wie ich das einsortieren muss.
Nichts zu tun hat.
Nichts zu tun hat. Genau. Wenn man nichts zu tun hat, kann man auch bei unseren Picks vorbeigucken.
Picks. Genau. Was man so tun will, ist GitTags vergleichen.
Was bei GitHub. Was für?
Ja. Go.
Ach so.
Was?
Nicht?
Ach so, du sagst quasi, ja.
Also,
Git
Diff. Stell dir vor, du bist neuer Maintainer von so einer, also jetzt rein hypothetisch, von so einer Ruby
ja.
Library,
ja.
Die ja. So eine C-Library embedded hat. Und dann möchtest du sehen, was sich in dieser C-Library dann von diesem arschalten Tag, der aktuell noch verwendet wird in der Library, zum neuesten Tag geändert hat.
Mhm.
Stell dir das mal einfach so vor.
Ja, und okay. Dann Git Diff und dann der Tag und dann müsstest
du genau, wenn du das auf der Kommandozeile machst, kannst du das genau mit Git Diff machen oder wenn du das halt direkt auf GitHub im Webbrowser sehen willst,
kannst du
ist
auch
das Username/Reponame/Compare/Tag1... Tag2.
Ja, cool. Das ist einfach.
Das ist ziemlich einfach, aber ich wusste die URL wieder mal nicht und darum habe ich sie hier mal gepickt.
Sehr das schön. Kann man bestimmt auch irgendwie durch 100 Mal durch irgendwas durchklicken finden, oder?
Bestimmt,
ist so ein magischer
ja.
Verbind,
ja.
geheim kriegen. Auf jeden
Fall. Yep, yep.
Ja, genau. Kannst du bestimmt auch. Sonst, stell dir vor, du hast eine Liste mit URLs und du möchtest die alle in deinem Firefox aufmachen.
Warum?
Ja, okay.
Ich habe genug Tabs, das reicht mir.
Ja, aber stell dir vor, du hast alle deine Tabs, keine Ahnung, gedumpt oder so.
Und die sind da alle drin, aber alle Tabs wurden geschlossen.
Und du musst die jetzt alle wieder aufmachen. Dann kannst du Firefox und dann kannst du eine Liste mit URLs und dann geht jede URL in einem Tab auf. Mhm. Ja, das ist ein gutes Feature. Habe ich für ich weiß nicht mehr, für was ich es für also, ja, du zum Tabs aufmachen offensichtlich, aber ich habe es gebraucht.
Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar.
Genau.
Kannst du nicht einfach sagen, Firefox und dann alle URLs dahinter? Hätte ich jetzt gedacht. Also quasi nicht nur die erste, sondern einfach alle hintereinander. Ich glaube, der kann das einfach.
Einfach mit, also vermutlich kannst du es ja auch mit Space trennen, ja.
Ja.
Aber wenn sie eh schon im File sind oder so.
Ach so. Wieso waren das irgendwie 1000 Stück oder was hast du vor? Das ist zu lang war für diese Prompt. Was hast du gemacht?
Nee, aber es waren halt irgendwie 20, 30 Links oder so, die ich alle in Tabs aufhaben wollte. Und
ja,
dann,
okay, na gut. Nee, ist nice. Dann hast du jetzt also, quasi einen Trick herausgefunden, wie es geht, oder was?
Ich wusste nicht, also ich habe mich halt gefragt, dann habe ich es googelt und dann habe ich diesen Super-User-Dingsy gefunden und dann habe ich gesehen, so, ja, super easy, du gibst das einfach als Argument mit beim Aufmachen und dann los.
Okay. Ja, cool. Ja. Easy. Das ist ja toll.
Ja, nee.
Falls du nochmal das in die Verlegenheit kommen solltest, dann weißt du, wo du nachgucken kannst.
Genau.
Dann Python, Built-in.
Genau, apropos Python. Python hat ein Built-in Persistent Key-Value Storage. Das heißt quasi, sie haben quasi eine NoSQL-Datenbank mit dabei. Geil. Ich habe nicht gewusst, dass die mit drin ist. Ich habe früher immer Shelf benutzt. Das war so eine Library, die das quasi gemacht hat. Die auch so ein Persistent Key-Value Storage gemacht hat. Stellt sich heraus, Python kann das mindestens seit 2018 schon. Und zwar heißt die Library DBM und die kannst du quasi einfach mit dem With-Operator aufmachen und dann hast du da einen Key-Value-Store, kannst Sachen reintun und ist fertig und speichert die dann ab. Und ist voll schnell, was nice ist.
Nice.
Okay.
Also. Und das ist ein ganzes Stück schneller als, am Ende ist es ungefähr so vergleichbar mit SQLite, wenn es im Memory hast, aber natürlich willst du ja öfter Sachen auch in der Datenbank, in Datei legen.
Gut, also ich weiß nicht, ob das mit einer SQLite Datenbank zu vergleichen wirklich fair ist, aber.
Ist auf jeden Fall irgendein Vergleich.
Ja, ja. Aber, also, ja, wenn du dein SQLite nur für Key Value benutzt, dann, ja, aber du benutzt ja deine, normalerweise, wenn du ja eine SQLite Datenbank hast, benutzt du es ja auch für ein bisschen mehr als nur Key Value.
Je nachdem. Also manchmal macht man ja nur SQL, weil halt SQL sagt, dass du SQL machen musst, aber du willst ja nicht nur einen Key-Value-Store ablegen.
Ja, ja, klar. Und wenn du nur einen Key-Value-Store haben willst, dann ist natürlich eine SQLite-Datenbank ein bisschen Overhead und dann bist du irgendwie schneller. Aber normalerweise hast du ja dann genau diese Datenbank-Features und so.
Naja. Und ich wollte nur sagen, dass es
gibt. Aber ja, nee, also
das ist cool. Also quasi, wenn ihr noch Shelf benutzt oder aus Versehen mal benutzt habt, dann gibt's da quasi auch was Neues. Einfach von der Standard Library müsst ihr euch nicht kümmern. Ja.
Kommt auf meine Bookmarks, weil ich habe irgendwie, was habe ich benutzt? Irgendwie JSON, irgend so eine JSON irgendwas.
Ja, du kannst JSON Dump machen, das habe ich früher, das mache ich auch immer.
Nee, es gibt eine Datenbank. Es gibt eine JSON Datenbank.
Ach so, nee, ich bin das einfach nur JSON Dumps.
Ja, ja.
Und dann ist fertig. Dann ist hier Datenbank. Wir haben Datenbank zu Hause, mein Sohn.
Datenbank zu Hause, JSON Dump. Ja. Wie hieß die? Komm, ich komm drauf. Beziehungsweise ich bin am Nachschauen. TinyDB. TinyDB habe ich verwendet. Und TinyDB ist auch eine, ist ein bisschen, hier, welcome to TinyDB, your tiny document-oriented database optimized for your happiness. Essentially kannst du da ein Dokument, also dein Ding angeben und dann kannst du halt Insert, Search und so ein Kram drauf machen. Also auch ein bisschen mehr als Key-Value, aber schlussendlich dumpt es halt auch einfach in so ein JSON-File raus. verlinke das hier.
Mhm. DBM gibt es schon seit Python 2.7, also schon mega lange.
What?
Ja, nice. So haben wir wieder was gelernt.
Ja. The more you know. Tiny DBM. Ja, und vielleicht, weil eigentlich aber essentially brauche ich da, glaube ich, auch eher einfach nur so ein Key-Value-Dingsy. Und vielleicht packe ich da die TinyDB wieder raus und mache das, benutze hier das DBM.
Also Shelf ist tatsächlich auch Built-in. Und der Unterschied zwischen Shelf, was eine Persistence Layer ist, und DBM ist, dass Shelf auch mit Objekten umgehen kann. Das heißt, du kannst quasi Objekte dumpen.
Ja.
Und das ist der Unterschied, das andere kann quasi nur so Text und Strings und so.
Ja.
Ja,
aber eigentlich.
Aber Shelf gibt es, glaube ich, nicht so lange, oder? Kommt schon, wie lange gibt es Shelf? Shelf 2.7.
Naja, 2.7.
Auch seit 2.7. So ist es halt manchmal.
Seit immer.
Ja, seit für immer. 2.7 ist quasi so lang, dass man sagen kann, es war schon immer da.
Ja.
Okidoki. So. Dann noch Fruitfly. Programmer. Was
heißt Fruitfly?
Was?
Ah. With a memory of Fruitfly.
Ja.
Die sind doch gleich tot, die Fruchtfliegen. Ja.
Genau. Darum haben sie auch ein kleines Gedächtnis. Oder so.
Mhm.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es so ein bisschen drum, wie man Informationen irgendwie. Was will ich sagen? Wie man halt so Informationen sucht und Zeug findet und so. Irgendwie so, vor allem für API.
Google oder?
Docs. Nee, mehr so, wie man API Docs liest und dann macht man das halt irgendwie so in Millionen Tabs und so. Und er sagt halt so, ja, ist eigentlich gar nicht so geil und er ist halt super happy mit diesem, DevStoc Tool, was halt aber so ein Mac Tool ist.
Okay.
Was so ein bisschen schade ist. Er hat
was gefunden, was für ihn funktioniert, das ist toll.
Mhm. So ein bisschen sein Use Case beschrieben und so, und es funktioniert wohl ganz gut. Und dann beschreibt er auch, er hat so ein Tool geschrieben, wo man also das Ding heißt irgendwie Dash, und dann kann man halt irgendwie aus seinem Pip-Package diese Docs halt auch rausgenerieren als so Bundle und das dann da importieren und so. Und ja.
Na gut.
Ja, es liest sich ganz interessant. Hätte ich vielleicht auch in Lesefu packen können. Fällt mir jetzt gerade so auf. Aber ja.
Da ist es jetzt halt unten.
Das ist halt auch, also er pickt da halt ein Tool darum.
Okay, alles klar. Es ist sehr kompliziert geschrieben dafür, dass er einfach nur ein Tool gepickt hat, aber naja.
Ja, genau. Nee, also es ist halt schon noch ein bisschen mehr. Darum ist es eigentlich schon eher ein Lesefu, aber you know. Okay. Fällt mir halt erst jetzt auf.
Nee, ist in Ordnung.
Genau. Das ist ein Lesefu-Pick. Pick-Lesefu.
Okay. Sehr reißerische Headline, würde ich sagen. Dafür, dass er ein Tool pickt.
Ja, genau.
Also, genau.
Aber, also, hat funktioniert. Ich habe es gelesen.
Krass.
Can't recommend.
Worden. Okay. Ich habe, es war es nicht meins, aber vielleicht hat es irgendjemand von euch oder es war Markus reingepackt. FOSDEM 23, die Dates sind da. 4. und 5. Februar 2023 findet die FOSDEM wieder statt in Brüssel. Ja, schon noch ein bisschen hin. Und dann haben wir noch ein Spielefestival. Also wer hier in der Nähe von Berlin ist, kann gerne bei uns vorbeikommen. Gibt ein paar Leute, die so ein kleines Spielefestival machen. Kannst du also entweder irgendwelche VR-Brillen aufsetzen und irgendwelche Spiele spielen, oder kannst zum Beispiel auch noch Google Stadia spielen. Das ist so das letzte
das ist ja
Mal.
Praktisch. Ja, das letzte Mal darfst du noch auf dem sterbenden Stern spielen.
Genau. Aber du kannst auch so lustige Sachen machen wie Nintendo GameCube ist da, ein Super Nintendo ist da, ein Game Boy ist da, ein Atari 2600 ist da, also so ein paar Old Games kann man da auch machen.
Es sind eigentlich nur ein paar Nerds, die jetzt irgendwie Computerspiele spielen.
Ja, sind einfach ein paar Nerds, die da.
Ah, in Halbe.
Das sag ich ja. Bei uns quasi zu Hause in der Ecke hier.
Der eine hat quasi einen Beamer aufgebaut, da geht ein bisschen
genau.
Also ich find's nice, ich find's super. Keine Ahnung, wie er dazu kommt, aber ich find's gut.
Nee, aber ist auch gut, oder? Dann hat Ingo mal Zeit zum Spielen.
Ja, dann hat er wenigstens Grund, woanders hinzugehen.
Genau, einmal im Jahr kann ich mal woanders hingehen und
spiele. Ich finde es cool, dass sie diese Bongo-Trommeln haben von der GameCube. Da gab es
das
Spiel.
Jungle Beat oder so? Donkey Kong.
Donkey Kong Jungle Beat, hieß es so?
Auf jeden Fall ist Donkey Kong da, steht hier. Ja.
Ah nee, Jungle Beat war das echte Spiel. Das war das,
keine Ahnung.
Ja, witzig. Ja, ja. Das Donkey Kong auch so heißt das Spiel tatsächlich, ja. Und es gibt 3 Teile davon, wie in 3 Jahren. Ja. Ich find's cool.
Genau, also wenn ihr hier in der Nähe seid. Also sie wollen dieses Jahr ein bisschen was an Geld haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob man da auch einfach so vorbeikommen kann. Ich nehme es. Du
musst einfach sagen, das ist die Politik.
Ja, also letztes Jahr hat es nichts gekostet. Ich denke mal, dieses Jahr kann man auch vorbeikommen, da irgendwie 10, 20 Euro reinschmeißen und sagen, ich bin hier.
Was?
Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, warum sie da jetzt Registration haben wollen. Keine Ahnung. Kannst,
vielleicht wollen sie aber nur wissen, wie viele Leute kommen.
Hm. Ja. Und dann haben sie einen Preis reingeschrieben, damit nicht irgendwelche Leute sich anmelden und nicht kommen oder so. Ja. Keine Ahnung. Also man kann da auch irgendwie im Bahnhof übernachten, wenn man das will. Man kann auch einfach nur mal vorbeikommen, ein paar Spiele spielen. Also wenn ihr Lust habt, Ludo heißt es und ja, ein paar alte Spiele in der Nähe von Berlin hier.
Schön.
Mhm. Genau.
Gut, ich glaube, das vor allem, wenn du da übernachten willst.
Ah, hier, du kriegst Snacks, Tee und Coffee.
Ja. Naja.
Ich glaube, wenn du da übernachten willst, macht es irgendwie auch Sinn, dass du dich
dass du was dafür bezahlst, wenn du übernachten möchtest.
Und was dafür bezahlst. Ist, glaube ich, schon fair enough.
Ja, okay. Ja, wenn du da übernachtest, ja, klar.
Ist es direkt in dem Bahnhof drin oder was ist
das? Das ist direkt im Bahnhof, ja.
Im Bahnhof. Der war mal ganz schön abgefuckt. Also ich
kann man da
Train Simulator spielen? Der war ganz schön abgefuckt. Dieses Jahr sieht er schon noch ein bisschen besser aus als,
okay, cool,
als letztes Jahr.
Ja, die haben wir diesen
wird gebaut.
Wir haben uns das ja angeschaut, diese Bike-Abstellstation dahin gebaut. Geplant? War das geplant? Ich weiß gar nicht, was wir uns angeguckt haben vor ein paar Folgen. Nee, weil da ist nichts passiert. Du hast nur gesagt, du hast geweint, dass da nichts ist.
Ja.
Für dein Fahrrad.
Ja,
ja. Das war
genau.
Das.
Ah,
okay.
Ja, ist okay. Ist immer noch nicht.
Immer noch nicht.
So sad.
Sad.
Gut. Haben wir noch was?
Ja.
Ja, eins ist noch.
Hier. Letzter Pick. I could reroute curl.
Ja, mach's doch.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon mal gepickt haben. Ja, genau. Es ist halt so, ja. Das ist halt funny Comments von Leuten, die glauben, dass sie könnten halt in 3 Tage Wochenende mal kurz Curl implementieren. Oder so, ja, das.
Nobody is stopping him.
Genau, das ist so, erstmal, mach doch. Und zweitens mal, nein, kannst du nicht.
Das ist sehr witzig.
Und es hat halt wirklich so, Leute im Internet sind halt einfach.
Manchmal sind sie ein bisschen dumm.
Bisschen dumm, kind of funny.
Yeah.
A library doesn't take a genius to maintain, this isn't a big deal. Ist auch so, ja, Curl ist basically überall drin, es läuft irgendwie auf Windows und Linux und macOS und irgendwie einer Bazillion Plattform und ist halt super pain, das zu maintain. Aber ja, es irgendwie doesn't need a genius.
Der macht das hier in 100 Lines und er macht einfach connect, use TLS library, write, read, close, bam, fertig.
Genau, ja.
Zack, fertig. Okay, das ist sehr witzig.
Es hat Leute im Internet halt.
Aber das sind wir auch, Leute im Internet, die hier diesen Podcast für euch machen. Ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder ein bisschen Spaß bei der Sache.
Wir hatten Spaß.
Auch weil wir wieder viel Stuss geredet haben.
Hey.
Aber
ihr.
Ihr. Ach so, du nicht. Okay.
Nee, ich kann das gar nicht.
Also Felix und Ingo haben Stuss geredet. Ihr könnt euch überlegen, welcher
der zweite Felix.
Das war.
Ja, das bist du aber.
Hey, du bist ja wohl der Erste.
Nee,
nicht.
Ja, okay. Doch.
Sollen wir langsam hier raustunen? Ihr könnt euch ja dann jetzt noch eine halbe Stunde bestimmen.
Halbe Stunde,
weiß ich, ob das so spannend ist für die Hörer jetzt.
Das sagst du jetzt so, aber das ist bestimmt sehr spannend.
Ja, doch. Genau, vor allem für unsere langjährigen Hörer. So, dann bleibt mir dazu nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Mit HTML.
Und Python.
Ich dachte jetzt mit Python, genau, mit Python 3300.
Python 3300, genau.
Oder mit Thomas Elsner.
Thomas
der euch Speech to Text to 3D bringt.
Ah ja.
Und Vorsicht vor der Pyrolyse im Geschirrspüler. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.